Wir kommen jetzt zu einem sehr schönen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, nämlich der Weihnachtsgeschichte.
Die meisten von euch werden das ja kennen, sodass ich mich die Frage stellen kann, ist es überhaupt nötig, das zu besprechen? Aber ich denke ja. Erstens, weil es ja ein ganz wichtiger Einschnitt des Handelns Gottes ist, den wir nicht genügend anschauen können. Zweitens, weil es ja Sonderwort von Lukas ist. Das heißt, diese Einzelheiten, die wir hier von der Geburt Jesu lesen, die finden wir nur im Lukas-Evangelium, sonst nirgends. Ich lese erst einmal vor. Und zwar Geburt Jesu, das ist dann von Kapitel 1, von Kapitel 2, Vers 1 bis 6. Und dann lesen wir hinterher noch, was die Hirten dazu zu sagen haben, und dann kommt es zu der Darstellung Jesu im Tempel. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Die Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seiner eigenen Stadt. Es ging aber auch Josef von Judäa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt David, wo Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllte sich die Frage, was sie bewirken sollte, und sie besah ihren Sohn, der selbst geboren und wickelte mit dem Kind und mit dem Kind der Mutter, und mit dem Kind der Mutter. Soweit. Und das ist die ganze Geschichte. Ich habe mich auch interessiert, was dann so einige Kommentare darüber sagen, die sich auch aus Gnüten auseinandersetzen, aber das ist mir nicht glauben. Und da waren dann einige Hinweise darauf, die mich eigentlich in Erstaunen versetzen. So schreibt beispielsweise hier, der Kommentator, dass in dieser Proposition, die Lukas angeführt hat, sei mit keinem Wort nur Frau geboren oder eine christliche Zeugung durch den Heiligen Geist angedeutet. Also habe Lukas das nicht auf seinen Posten gewollt. Ja, interessant, ne? Da wird also jetzt ein Text in einem ausgespielt, und gesagt, der früher, da hat er das reingenommen, aber jetzt, wie soll ich denn das vorstellen? Hat er das vergessen, was er vorher reingenommen hat? Das ist ihm alles nicht so wichtig, aber das war halt so ein Symbol irgendwie. Dabei in jedem Roman, den ihr lesen werdet, wird einmal ein Gedanke ausführlich dargelegt worden ist. Wieso soll der Autor den in jeder zweiten Seite wieder neu erwähnen? Wo es ja hier gar nicht um die Zeugung geht, sondern um die Geburt. Warum soll jemand, wenn es um die Geburt geht, nochmal die Zeugung erwähnen? Also meine, wenn ich euch jetzt frage, wie war das, als ihr euer Kind geboren habt, dann sagt ihr auch, also das war so und so, erst in der Schwangerschaft, das ist ja gar nicht die Frage. Wie die Frau darzustellen, wie und wann, wie immer wir uns geboren haben. Wir merken, dass dieses Küchen, der Zweifel, der eigentlich von Psychologen dahinter steht, der Furcht von den Kater auf den Bauch Himmel, ja, nennt sich das wirklich mit der Jungfrau und der Zeugung. Jetzt ist es nicht, hier erwähnt er, wie das nicht nochmal, das ist noch ein Zeichen dafür, dass es ganz historisch ist und wie es ganz geschieht. Und dann ist es natürlich vollkommen absurd, ne? Wenige Verse vorher schreibt er das ausführlich und betont das noch einmal. Also dann auch noch ein anderes betont er hier, ich zitiere mal, narrativ ist die Zensus-Episode unnötig. Die Geschichte könnte erst in Vers 6 beginnen. Auch ja, wichtige theologische Feststellung. Weil das Ganze klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, diesem Narrativ, da meint er von dem Erzählen her, von der Geschichte her, wäre es gar nicht nötig, diese Sache mit der Volkszählung mit einzubeziehen. Die ist unnötig, die Geschichte, gibt eine neue Spannung, braucht man nicht dabei. Dann merkt man schon, er geht von vornherein gar nicht davon aus, dass er die Wahrheit schreibt. Sondern von vornherein ist ihm klar, er erzählt einfach eine Geschichte. Jetzt wird das diskutiert, wie ein Aufsatz, den du in der Schule schreibst, was weiß ich, wenn ich mal Amerika wäre oder so. Und da das ja alles sowieso erfunden ist, dann sagt man, lass das doch draußen, und das ist für die Geschichte ganz wichtig, das kommt nicht von den Fugen weg. Und hier muss man sagen, das ist, Lukas betont, er schreibt das nicht auf, weil es gut zu seiner Geschichte passt, sondern er schreibt es auf, weil es historisch wahr ist. Und weil man sonst nicht versteht, warum kriegen wir denn jetzt hier so Wort nach Bethlehem, warum bleiben wir nicht nass? Keiner will noch in der hochschwangeren Frau jetzt noch eine weite Reise, und wir gesehen haben, dass vielleicht 100 Kilometer danach an, da wäre es wirklich viel. Wie kann ich erwarten, wie man helfen kann, wie ich in Umgebung kann. Das heißt, es ist unmöglich, dieses historische Detail zu entwickeln, um einer Seite zu sagen, wann das war, und anderer Seite zu sagen, warum sie das nicht nennen müssen. Aber hier merken wir, die Theologen, die das eben von vorne an die Geschichte ist, sondern sagen wir, das ist die wirkliche Geschichte, nimmt etwas von den Schulen weg, jetzt denkt man an Feuer und kommt hinterher nicht mehr vor und also lässt man das nicht ganz weg.
Das ist auch so ein Einwand, der sich hier nicht vorkommt. Oder ein anderer sagt noch, zuerst sei diese Geschichte eine Kirchengeschichte und keine Jesusgeschichte gewesen. Es sei der Gattung nach, Zitat, eine Engelbotschaft mit soteriologischem Inhalt.
Das hört sich immer so toll an, denn ich übersetze euch das auch gleich. Also Gattung heißt einfach, es gibt so Textsachen wie Gedichte und so. Da sagt er, das war hier eine Form, die hat die ursprüngliche Gemeinde entwickelt. Und das hat man in bestimmte Form. Da hat, also hat man gesagt, so jetzt setzen wir uns mal zusammen und jeder schreibt mal eine Engelgeschichte. Ne? Und dann schreibt ihr eine Engelgeschichte und da ist der Lukas auch gemeint, es überlegt sich eine Engelgeschichte über die Geburt Jesu. Ach, dann findet man die so schön, dann schreibt man die ab und die ist dann die
und das andere sagt, Hirten und Jesusgeschichte, sagt er, zuerst hat Maria und Josef, das kommt gar nicht vor der Geschichte. Und man wollte nur eine schöne Geschichte von Hirten haben, wieso kommen die auf die Idee?
Und weil es eben in einem Kirchen ähnlich ist, was war. Da gibt es Geschichten davon, wie Hirten plötzlich sagen, es wird ein großer König geboren, nach dem Alexander der Große. Das sind die Mythen, die da gibt. Und da sagt man, ja, die Juden waren ja nicht so klug, waren auch nicht so kulturreich. Die haben das nur mal gelesen bei den antiken Griechen und dann haben sie es übernommen und auf Jesus angewandt. Und deshalb hätten sie ja genau die Muster nehmen müssen, wie die Griechen das machen. Und wir haben da offenbar ihren vor. Da kommt also Hirten vor. Also in der ursprünglichen Geschichte, die abgestimmt ist von den Griechen, da waren wir Hirten.
Das müssen wir natürlich wieder, wenn ich denke, Mensch, frage ja, hast du das irgendwo Lukas Evangelium, wo die Hirten vorkommen, immer wieder vorkommen? Und gibt es das? Kein einziges. Und nur aus der Idee her, dass sie das hier nur abgeschrieben haben. Dass sie es nur abgeschrieben haben, kann keiner nachweisen. Jetzt übrigens wäre auch die schwierige Frage, weil wie soll denn die Geburtsgeschichte möglich sein, wenn Jesus in der Mitte nicht steht und wenn er hier nicht vorkommt, wie soll denn? Das ist absurd, ne? Wir denken auch wiederum, das denkt jetzt gar nicht nach christlichen Gedanken, wo Gott will uns das mitteilen, sondern es ist nur zur Verformtheit in den Kategorien, wie das wirklich heißt.
Und ich meine, das erwähne ich jetzt nicht zu eurer Bereicherung des biblischen Textes, sondern nur, dass ihr euch ein bisschen hineindenkt, hineinfühlen könnt, vielleicht mit dem Pfarrer bei euch in der Kirche, weil man das hier hört, an der Universität gehört hat, oder mit irgendeinem Nachbarn, der sowas beim Religionsunterricht oder was weiß ich, in seinem Studium gelernt hat. Welche Gedanken werden dann dort vermittelt? Aber sie brauchen keine Angst davor zu haben, weil es gibt jetzt noch eine gute Argumente dafür.
Ich meine, ich habe euch ja gesagt, dass die Argumente sind, im Grunde genommen sind sie so, das muss abgeschrieben sein.
Es muss eine vorherige Version gegeben haben des Lukas Evangeliums, auch wenn die nie jemand gefunden hat, die sich einfach vorausgesetzt.
Und weil das ein Professor Doktor sagt, ist das ein Wissenschaft.
Aber da muss man einfach sowas fragen, ja, man denkt, ganz einfach, woher weißt du das? Woher weißt du, was da vorher drin gestanden hat? So wird ihr Merkungsgespräche schnell am Ende, die denken, die weiß es natürlich gar nicht. Wenn du dann erstmal ein bisschen herumredest, dann hast du den Bock, und da gab es ja die vorher die Quellen, das hat die Faszinierung. Woher weißt du denn, dass es da diese Quelle zugegeben hat, gegen deren Genannt? Woher weißt du, gibt es die irgendwo, haben die irgendwo ausgegraben, steht in irgendeinem Museum? Und dann würde man sagen, das wollen wir eigentlich nicht, das hätte ich mal so ausgedacht, wenn es gegeben könnte. Und das ist das, was ähnlich ist, nichts anderes. Und wenn man ein paar Begründungen dafür findet, weil halt gewisse Worte ähnlich sind, das ist noch nicht genügend. So würde man heute nicht umgehen können.
Genau, aber da müssen wir durchaus einmal etwas von der Hochachtung der Wissenschaft verlieren und dann weise ich die Leute gerne darauf hin und sage, die Wissenschaft, der Nationalsozialismus hat auch bewiesen, dass die Juden unterdenken waren. Ne? Das ist auch Professor, sondern Universität, dann ist bewiesen, mit Schädelmessungen und Nasenmessungen, war auch Wissenschaftler, Professor, Doktoren. Nicht? Und dann sagen wir, also stimmt das auch, dann ist die Wissenschaft festgestellt. Ja.
Und das ist natürlich provokativ gemeint, weil dann kommt sofort, dann weiß ich sofort, kommt die Anzeige, nein, kein Fall. Dann müssen wir auch mal sagen, dann weiß man, dass die nicht viel ist, auch nicht so viel ist.
Es gibt eine äußere Ähnlichkeit, ja. Also erst einmal finde ich diese äußere Ähnlichkeit gar kein Problem. Denn in der Bibel lesen wir, dass alle Menschen von Gott wissen. Dass alle Menschen auch die Ahnung von Gott haben und die einfach das Menschliche interpretieren. Und dadurch wird in den Griechentum menschliche Interpretation und biblische und geistliche Wahrheit.
Und das heißt aber nicht, wenn jemand sich das interpretiert, dass es das nicht echt ist. Ich gehe davon aus, dass das in der Bibel heißt, ist das, wo Gott echt ist, und das andere ist, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen. Das finden wir heute auch. Heute sind wir zahlreiche Literatur, bis wir mal Esoterik lesen, nein, über Engelbegegnungen, die Menschen haben.
Klar, aber die Menschen wissen irgendwie, es gibt Gott, es gibt das Übernatürliche, es gibt auch Mitteilungen, die Gott an die Menschen richtet. Und dann weicht plötzlich die freie Fantasie der Menschen ab. Dass es Ähnlichkeiten gibt, also wohl hoffentlich einmal. Der zweite, den Grundgedanke, den ich auch angeführt habe, ist, wenn ich etwas Falsches sehe, heißt es nicht unbedingt, dass es nicht schlecht ist. Also wenn mir jetzt jemand fantasiert, mein Nachbar sagt, ich war in Papua-Neuguinea und da habe ich das und das gegessen. Ich weiß ganz genau, der war nie da. Und dann treffe ich einen Arbeitskollegen, der sagt auch, ja, Papua-Neuguinea. Dann, oh, das ist auch alles gelogen. Mein Nachbar hat auch nur gelogen. Ne? Das muss ja nicht so sein. Es gibt hier wirklich Leute, die fahren dahin. Und deshalb müssen wir immer unterscheiden, weil es Dinge gibt, die erfunden sind, wie bei den Griechen, heißt es nicht, dass alles erfunden ist. Und das ist der Schluss, den man dort in der historischen Theologie macht. Das ist ein Grundgedankenfehler. Unser Gedankenfehler ist nicht nur Zufall, der ist systematisch. Und zwar im Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einen sehr wichtigen Religionsphilosophen und Theologen namens Ernst Schell. Und der hat die Historie, also die bibelkritische Methode in drei Kapiteln zusammengefasst, die wir selbst heute als Grundlage. Und die drei Prinzipien sind Kritik, Analogie und Korrelation. Ich sage euch das nicht unbedingt etwas, erkläre ich euch auch noch vor. Aber das ist die Grundlage von dem Kritik bis heute, das Werkzeug sozusagen. Und ohne das sind die ganzen Ergebnisse nicht verständlich. Also erstmal heißt es, wenn du irgendwas liest, egal was, dann glaubst du das erstmal nicht, sondern hinterfragst das wirklich, fragst du, könnte das denn auch sein, dass es falsch ist.
Und im Grunde ist der Gedanke nicht falsch, nicht schlecht. Zum Beispiel, wenn du mir sagen würdest, du warst heute Morgen für 10 Minuten in New York zum Einkaufen. Dann würde ich auch sagen, also das nach allem, was ich weiß, das geht nicht. Also Flugzeuge brauchen länger und das geht nicht, also das glaube ich nicht. Das wäre jetzt die Kritik. Erstmal kritisiere ich und jetzt will ich, dass du das Beweis für dich, also Sachen, die mir nicht plausibel erscheinen, kritisiere. Und das ist ein guter Gedanke. Für normale historische Quellen ist das eine gute Zugangsweise. Nur, für was wird das denn nicht? Für was funktioniert dieser Zugang nicht?
Warum nicht? Genau. Das heißt, Gott hat ja Möglichkeiten, die über meine menschlichen Möglichkeiten hinausgehen. Wenn ich diese Gedanken der Kritik als allgemeines Grundgesetz ansehe, dann darf gar nichts mehr Außernatürliches passieren, weil das kann ich ja nicht verstehen. Und dann sagt auch der moderne Soziologe, wenn etwas Außernatürliches berichtet wird, das war so nicht gewesen. Dann stellt man die Frage, warum nicht? Ja, sagt man, das kann ich ja nicht verstehen, das kann ich nicht nachvollziehen, das gibt es einfach nicht. Aber wenn es wirklich Gott gibt, dann kann er das ja tun. Und die anderen beiden Kriterien unterstützen das Ganze noch. Das ist nicht einmal Analogie. Analogie sagt, nur das, was heute erlebbar und erfahrbar ist, das kann auch damals geschehen sein. Und was heute nicht erlebbar und erfahrbar ist, kann auch damals nicht geschehen sein. Zu sagen, das, was die Naturwissenschaft heute beweisen kann, das war damals möglich, das nicht geht. Und auch dieser Gedanke ist durchaus vernünftig. Also wir sollen nicht von vornherein aburteilen, der ist durchaus vernünftig. Zum Beispiel, da würdest du mir jetzt wieder hier erzählen, du bist heute Morgen trockenen Fußes über den Ententeich gelaufen. Da würde ich auch sagen, nee, das glaube ich nicht. Ich habe das schon probiert und ich bin immer untergegangen. Das geht nicht. Also es geht. Ich habe auch noch keinen gesehen, der nicht ohne irgendwelche Tricks da einfach nur über Wasser gelaufen ist und untergegangen. Gibt es nicht.
Und das ist ja vernünftig. Das stimmt ja auch. Da würde der Theologe jetzt ja kommen, würde sagen, der kann das auch nicht. Der Theologe würde jetzt sagen, der hätte das auch nicht getan.
Und der Grundgedanke ist ja nicht falsch. Der Grundgedanke ist klar, alles, was ich erlebe und erfahre heute, wo muss es auch früher gewesen sein? Wenn da einer irgendwas herumfantasiert.
Und übrigens, wie geht es auch so vor? Ja, die Weise gibt es da ein Video von Buddha. Buddha, als er als Jugendlicher in der Stadt gewesen war, seines Vaters war, lag da ein verwesender Elefant hinter auf dem Platz, auf dem Marktplatz, und die Leute mussten sie wegnehmen. Ein schweres Tier und so, das Stangenplatz. Und dann kam Buddha vorbei und er hat den Elefanten beim Rüssel genommen und hat den Elefanten über die Stadtmauer rausgeworfen.
Ja. Ich meine, das ist doch eine tolle Geschichte, ne? Aber bei den meisten von euch wird es so gehen, erstmal kommt dann sofort die Skepsis, naja, also nach den Gesetzen der Schwerkraft, die wir kennen, nach den Gesetzen der Stärke eines Menschen, die Gewicht eines Elefanten, und ich meine, manche werden rational, ich sage, vielleicht war das ein Baby-Elefant, vielleicht war das ein Bauer nur Mügeres und so. Ja, das wäre dann so die Rationalisten, dass wir versuchen, das irgendwie natürliche Lösung zu finden. Aber das will die Wundergeschichte ja gar nicht, sondern die gleichen Wunder, was soll ich tatsächlich so draußen sehen. Und wir merken sofort, kommt da unser kritisches Denken. Das ist ja auch ein Ding, das ist falsch. Weil dann müssen wir dann direkt, das könnte ja wirklich mutmaßen, dass wir das nicht verstanden haben. Aber wo hat jedes Erklärungsmuster seine Grenze?
Genau. Weil jedes Wunder will ja daran sein, da passiert etwas vollkommen außergewöhnlich, etwas, was nicht tagtäglich passiert.
Was man sich wiederholen kann. Und da merken wir, dieses Kriterium, was jeder Theologe im Kopf hat, das streicht schon mal alle Wunder durch, weil wir können heute so nicht erleben. Und da merken wir, dann egal welchen Text er sieht, der Theologe holt nicht aus dem Text heraus, dass es das Wunder des Lebens hat, sondern er geht mit dem Grundgedanken, mit dem Instrumentarium schon an den Text heran. Und dann findet er nur die Begründungen im Text, warum das nicht zu sehen sein kann.
Und wie gesagt, der Grundgedanke ist richtig, aber er schließt von vornherein aus, dass es einen Gott gibt, der das, was ich tatsächlich erlebe, auch übersteigen kann. Dass das Grundgedanke außerhalb dieses Erlebnisrahmens geschieht. Und das kann ich ja nicht voraussetzen, denn wenn ich nur einmal für möglich halte, dass es einen Gott gibt, dann kann dieser Gott ja auch etwas tun, das unserem täglichen Erleben nicht anspricht.
Wenn ich sage, das ist nicht möglich, dann sage ich von vornherein, bei mir darf es auch keinen Gott geben. Oder wenn es einen Gott gibt, dann hat er nur dieselben Möglichkeiten, die ich selbst nämlich auch habe.
Aber wie kann ich das behalten? Das möchte ich ja erstmal beweisen. Und dann sagt man ja, beweisen tue ich das, indem der Bibel im nirgendwo Wunder steht. Dann sagen wir ja, in der Bibel steht doch ein Wunder. Dann sagen wir ja, das ist leider kein Wunder, das ist nur die Erfindung der nachösterlichen Gemeinde. Und dann merken wir, wie stark diese, man nennt das erkenntnistheoretisch, Paradigmen. Also Paradigmen nennt man erkenntnistheoretisch, mit den Grundlagen, mit denen ich an alles, was ich untersuche, herangehe. Man sagt es sozusagen. Und diese Paradigmen sind ohne der Tat, die ich wieder erstmal setzen. Aber diese sind natürlich ideologisch gesetzt.
Und die sind für uns als Christen auch ideologisch gesetzt.
Ich gehe an die Bibel heran, indem ich erstmal sage, ich halte es für möglich, dass es einen Gott gibt. Und ich halte es für möglich, dass er auf jene tun kann, die mir von mir zu überschreiten.
Das kann ich ja erstmal auch nicht beweisen. Aber umgekehrt kann der andere auch nicht beweisen, dass das eben nie möglich ist. Weil er kann zwar sagen, heute erlebe ich das nicht, aber der war ja damals nicht dabei. Ich habe das nicht gesehen. Ja, wieder ein Hebrisch bin, doch soll auch sagen, dass er uns das hat, aber ich kann das nicht glauben. Ja, das gab es vorher auch schon, aber er hat das Ganze systematisiert, er hat das erfunden. Seine Leistung besteht nur darin, diese Instrumentarien, die einzelne Leute vorher eingesetzt hat, jetzt zusammenzufassen, zu erklären und sogar das Werkzeug mal systematisch zu erfassen.
Aber das hat es vorher auch schon gegeben, die ersten Anfänger waren so bei Spinoza. Baruch Spinoza, zweite Rasse von René Descartes, am Anfang des Rationalismus. Das waren so die Anfänge davon. Und diese Methode, um sich die Gefahr, die wir könnten uns lange uns darüber unterhalten, wäre sehr spannend, auch in der Kirchengeschichte zu sehen, wie ist es dazu gekommen? Wie sind diese Grundlagen haben sich entwickelt und wie haben sie wiedergeschlagen in der Theologie?
Dann sind das Ägypten zusammengerissen. Man muss sagen, die sind nicht neutral darauf gekommen. Es war ein Ausgangspunkt aus der Philosophie, wenn man dazu gekommen ist. Das merken auch viele neuere Theologen, die sehr stark an philosophische Entwürfe angehen. Das ist offen gesagt. Ja, dann Lebermann sieht das an Gutmann, sieht das an Lebermann, sieht das. Alle berufen sich auf philosophische Konzepte der Wahrnehmung der Welt. Bewusst, das ist nicht, was ich Ihnen verstehe, sie sagen, das ist selbst. Und dieses heißt, die Interpretament hier auf die Bibel.
Ja, einmal sagen wir menschlich, denn der Mensch empört sich auch gegen Gott. Wir könnten auch sagen, möglicherweise inszeniert der Teufel da etwas, aber das soll es so natürlich sein. Die Psychologen sagen, sonst stellen sie den endgültig ab und sagen, wir sind der Führer und der Führer, sind ein moderner Psychologe, der rühlt sich an den Teufel. Wenn du dann sagst, der Teufel steht nicht hinter ihm, und dann ist das Teufel abgeschrieben, so etwas sagt sich in einem Gespräch mit einem normalen Psychologen nie. Das könnt ihr euch denken, aber sagt das nicht, und das ist dann ein Gespräch zu Ende, dann gibt es keine Sachen zur Auseinandersetzung mehr. Und was natürlich vorhin absurd ist, ne? Dann merkt man auch den Größenwahn des Menschen. Ne? Heute, wenn wir wissen, wie weit das Universum ist, dann ist es nicht mehr so, dass es unendlich ist. Und unendlich ist ein wahnsinniger Riesen, man kann nicht denken. Man versucht nur unendlich zu denken. Denkt man, das geht weiter im Universum, weiter und weiter, weil das hört nicht auf.
Das kann man nicht denken, weil alles, was wir auf der Erde haben, ist endlich.
Und unsere Wahrnehmung, unsere Sinne sind dann geschafft, weil die was auf der Erde ist. Unendlichkeit kannst du zwar sagen, das ist immer ein Zeit, aber Zeit ist kein Gebot von Unendlichkeit, weil dann bist du immer an deiner selben Stelle. Dann bist du einmal wunderbar, bist du wieder an derselben Stelle. Ich meine, wieder am Rad. Ein Rad ist nicht unendlich, du bist dann an deiner selben Stelle. Könnt ihr machen, könnt ihr mal hier an, eine Stelle am Rad, dann geht er wieder herum, dann seid ihr wieder an derselben. Du bist ja nicht unendlich. Kannst du sagen, ich stelle mir ein Rad vor, oder man sieht mich leichter, aber das ist auch nur Unendlichkeit. Unendlichkeit hat sich nur weiter und weiter und geht immer weiter. In Milliarden Jahre weiter, und es ist immer noch nicht zu Ende, es geht nie zu Ende. Dann kommt jetzt uns aus genau wie der Gaza-Ring und sagt, ja, ich war mal so ein kleines bisschen, also von der Unendlichkeit, weil ich, wo das die Unendlichkeit ist, habe ich so ein kleines bisschen hier erfahren und bin so ein bisschen weitergekommen, wie es funktioniert, und da habe ich das dann nicht erfahren. Also das ist ungefähr so, wie der kleine Junge, der dann irgendwie kommt und sagt, also ich bin jetzt mal hier in den Garten gegangen, da habe ich Amerika nicht gefunden, also Amerika gibt es nicht.
So ungefähr ist das, ja. Und dann merkt man, wie die Selbstüberschätzung des modernen Menschen ist. Ne? Das ist eigentlich kaum nachzuvollziehen, die vollkommene Größenwahn, die wir den Menschen heute haben. Ne? Der, wenn man nur die Wissenschaft beschäftigt, wird man aufgelöst. Also das erste war Kritik, das zweite war Analogie, also nur wie es heute passiert, kann es damals passiert sein. Das dritte ist Korrelation, das heißt, jede Tatsache in der Geschichte hat eine innerweltliche Ursache. Das ist auch so ein Grundgesetz. Das werdet ihr überall, wenn ihr Kommentare liest, das ist überall, werdet ihr diese drei Argumentationsformen wiederfinden. Das sagt nämlich zum Beispiel, Jesus hat von sich, das meine viele Theologen sagen, Jesus hat nie gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, an viele Theologen. Jetzt kann ich euch aber viele Verse zitieren, da steht ja jetzt der Sohn Gottes. Der was hat einer Theologe, der sagt, jetzt diese Stelle wurde er später eingefügt, das hat Jesus nie gesagt. Ja, dann dreht man sich ja im Kreis, ne? Ja, woher weißt du, dass wir später eingefügt worden sind? Ja, weil Jesus ja nie von sich gesagt hätte, dass er der Sohn Gottes ist, denn er war ja ein Jude und Jude sagt das nicht. Weil dann drehen wir uns im Kreis. Das ist hier ein Teufelskreis, kann man sagen, oder ein Zirkelschluss, ne? Das ist nicht Unsinn. Und dann, wenn das nicht wirkt, dann wird gesagt, eben Jesus, wenn er das gesagt hat, dann hat er das nur gesagt, weil damals war eine so starke Messias-Erwartung in Israel, dass ihm ja aus seiner Umgebung geprägt worden ist, wie manche Leute heute, so wie in den Antikommunismus-Zeiten, die Carsten-Ära, all die bösen Kommunisten, und plötzlich habe ich den Eindruck, ja, mein Nachbar ist auch ein Kommunist, so den ich gar nicht mache. So ähnlich, sagt man, ist das bei Jesus gewesen, alle haben gesagt, der Messias kommt, und Jesus war halt sehr sensibel, und plötzlich hat er gesagt, vielleicht bin ich ja der Messias. Und dann ist er auf die Idee gekommen. Also alles innerweltlich. Paulus, der hat auch nicht gesagt, jetzt werde ich Christ, weil er durch Gott berufen worden ist, sondern er hat einfach eine Midlife-Crisis gehabt. Also eine Midlife-Krise, jetzt hat sich eigentlich gegen die Christen gesagt, vielleicht ist ja alles falsch, was ich mache. Und dann gab es eine Lebenswende rein psychologisch erklärbar, so wie das heute auch der Fall ist, und dann hat er genau das Gegenteil verkündet. Und da merken wir auch, dieser Gedanke ist ja nicht ganz falsch. Aber für göttliches Eingreifen, das kann er nicht berücksichtigen. Wenn Gott eingreift, dann setzt das ja gerade außer Kraft, dass es nur innerweltliche Ursachen gibt. In den meisten Fällen gibt es innerweltliche Ursachen. Aber das schließt von vornherein Gott aus. Man muss mal sagen, das ist ja tragisch, dass in der Theologie drei Prinzipien eingangsgehört haben und die bis heute grundlegende Prinzipien sind, die alle drei von vornherein bevor die Gott ausgeben. Und dann wundert man sich hinterher, dass diese Theologen dazu kommen, dass es der Gott gar nicht handelt. Das liegt gar nicht an den Ergebnissen, gar nicht an ihrer ganzen exegetischen Arbeit. Ihr müsst keine 2000 Seiten lesen über Lukas, um das zu verstehen. Ihr müsst diese drei Prinzipien verstehen, und könnt ihr genau dasselbe Ergebnis kommen, wie die Theologe dazu kommt. Das ist die Grundlage dabei. Und dann findet man natürlich noch einzelne Worte, die man da reinpacken kann, aber die Grundlage ist das, die Kommentare. Ne? Wie auch in der Naturwissenschaft, ich muss erstmal die Prinzipien klären, die Axiome klären, und mit denen kann ich dann das ganze System aufbauen. Ja. Kleine und große. Ja. Also eines, was ich sehr gut fand, ist die Bibel im Griff von Armin Cherschin. Der erklärt das, meine ich, sehr gut. Und, also klein ist jetzt ein Umfang von, ich glaube, 160 Seiten. Aber das ist nicht nur klein. Ja. Aber er erklärt das sehr gut. Ihr könnt auch einzelne Kapitel rausnehmen. Das Buch hat er schon vor ungefähr 20 Jahren geschrieben. Wurde jetzt neu aufgelegt. Aber da er sich mit der philosophischen Geschichte der modernen Theologie beschäftigt, ist das immer noch aktuell. Armin Cherschin, Cherschin, wird er geschrieben. Also S, Z, also S, ein S, ein Z, I, E, R, Z, I, E, N. Ja, der hat auch die Kirchengeschichte geschrieben. Cher. Unterrichtet. Ja, der unterrichtet dort Kirchengeschichte. Ja. Armin Cherschin, die Bibel im Griff. Ist im Brockhaus Verlag herausgekommen, also Brockhaus Verlag, wie ich das so im Kopf habe. Es gibt auch noch ein paar andere, auch der jetzige Bischof Meyer, der hatte auch früher mal was geschrieben, das Ende der historisch-kritischen Methode, das ist auch nicht schlecht, aber ich finde sie schon sehr ziemlich besser. Es gibt auch noch die Eva Lindemann, die war ja Schülerin von Rudolf Bultmann, hat da ihn promoviert, die ist dann später zum Glauben gekommen, auch eine ganz tolle Geschichte dabei. Kennt ihr sie? Ja. Das ist jetzt eine tolle Geschichte, die sind da selbst kritische Professoren, hat sogar ein Standardwerk in der Gleichungsausbildung, natürlich ist es kritisch gesprochen. Dann hat eine, wir haben einige ihrer Studienfirmen, die eingeladen, zum normalen Gottesdienst oder auch nach Torben von den Worten, weil sie nie sowas erlebt, wo ihre ganzen Studien sind, aus der Jugendprofessorin, dass Leute gebetet haben und sie glauben, dass Gott wirklich eingreift. Das heißt, bei Gemeinde, die merken Leute, die Idee, und die Gott dafür dankt, dass er das tut, das ist auch ein Vorsicht in den Raum,
sogar zwischenzeitlich als Alkoholikerin gewesen, als die Professorin, weiß nicht, wer das nun alles ist, und Rückfalls ist, und dann von Alkohol angeführt ist, totale Bekehrung erlebt, dann hat sie ihre ganzen Theorien wieder weggeschmissen, hat dann diese Berufung, weil ich war ja auch zwar geil, ich bin nicht mehr der Überzeugung, dann hat sie erstmal ein Jahr bei Pause gemacht, ein Führungskur und all so etwas, und danach total das Gegenteil behauptet, dass das unheimlich zu Reisen gehen, auch an der Universität, weil ihre Mitprofessoren dann ganz verstanden, was Rüben sind und jetzt, und wenn wir uns nicht mehr unterwegs, der Vorträge, das hat auch sehr gute Sicherheit, weil wir das kritisch auseinandersetzen, mit dem, was wir heute vertreten haben. Das ist auch so ein Problem, den man da gut lösen kann. Aber jetzt nur kurz Einführung, wenn ich das Gefühl ganz gut in einem Zirkel.
Amiciazin, also das S, Z, I, E,
ist auch oben, ja, ist auch oben, gut oben.
Eta Linnemann. Eta Linnemann. Ja, also Eta ist ja so ein ostfriesischer Name, glaube ich, ne? Ja, Eta. Kritik, Analogie, Korrelation. Jetzt seht ihr sogar einige schwierige Fremdworte heute Morgen, ne? Ja. Also, jetzt kommen wir zurück zu unserem Text. Ich habe euch diese Sachen nur genannt, weil immer wieder, wenn ihr kritische Kommentare anschaut, dann werdet ihr auf das stoßen. Und deshalb ist die Hilfe, das entschlüsseln zu können. Nicht sich mit jeder Einzelfrage herumzuschlagen, sondern auch ein bisschen zu sehen, was für ein Gedankengebäude steckt dahinter. Wir kommen jetzt zu dem eigentlichen... Ah ja, noch eine Sache hier auch. Das fand ich auch noch ganz interessant. Gressmann, ebenfalls Theologieprofessor, der schreibt dann dazu, die Eltern gehören nicht in die ursprüngliche Geschichte. Ihre Einführung in den Text haben die Originalfunktion der Hirten verbunden. Ursprünglich seien die Hirten von den Engeln dazu berufen, das Kindelkind zu hüten und zu erziehen. Ja, interessant, ne, was der schreibt. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie, woher weißt du das? Und dann könnt ihr dann die ganze Auslegung von ihm durchlesen, habe ich auch getan.
Es gibt kein neutrales Argument dafür. Er findet einfach, ja, dieses mit den Eltern, das scheint so künstlich, weil es nicht dem griechischen Muster entspricht. Und für ihn ist klar, das griechische Muster ist das ursprüngliche, auch wenn er das nirgends nachweisen kann. Auch wenn nirgends irgendein Hinweis darauf ist, dass der Lukas das als Vorbild genommen hat, wir könnten ja sogar sagen, wenn wir die Vergleiche merken, die passen eben nicht zusammen, ist es doch gerade ein Zeichen, was er nicht abgeschrieben hat.
Ich meine, wenn ihr zwei Aufsätze habt, als Lehrer, und die gleichen sich gar nicht, würden wir da auf die Idee kommen, die haben abgeschrieben voneinander?
Eigentlich nicht. Aber jetzt sagt der Lehrer, ich weiß, bestimmt haben die abgeschrieben. Und dann später, als sie abgeschrieben haben, dann haben sie das Ganze verändert, damit finde ich das nicht merke. Und das ist genau das, was der Theologe Gressmann behauptet, ne? Der Professor Gressmann.
Ja, aber was machst du, wenn sie nicht gleich sind?
Ja, genau, gut, die 5 Worte vielleicht, ja. In einem Aufsatz von, was weiß ich, 100 oder 120 Worten, ja.
Aber so ähnlich ist, da müsst ihr sehen, wie verrückt der Gedanke ist, nicht? Also, der sieht, das ist nicht ähnlich, aber er ist überzeugt, es muss abgeschrieben sein. Also sagt er, das ist erst abgeschrieben und hinterher so stark verändert, dass man eben die Lebensweise vergisst.
Ja. Und das ist eben das, was der Gressmann jetzt dazu sagt, nicht? Ganz interessant.
Für mich ja. Ja, für mich ja. Oder hier, Martin Sibelius sagt, der war auch Mitglied in der Kirche ja früher gewesen, der schreibt dazu, die heutige Zensusgeschichte, also von der Steuererhebung, zerstört den ursprünglichen Anfang der Legende. Ja, und ich meine, das sind kirchliche Theologen, das sind Leute, die Kirche prägen, die so etwas sagen. Und man sagt, wie kann man dazu kommen?
Ne? Ja, aber
hören wir damit auf und kommen jetzt zu dem erbaulicheren Teil. Was wir sagen müssen, es gibt tatsächlich ein paar Probleme in dem Text, die versuchen wir dann noch zu lösen. Es begab sich zu jenen Tagen, als ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass der ganze Kreis erst erfasst werden sollte. Das, was wir wissen, ist, dass in dem Römischen Reich seit dem Kaisertum, das heißt seit Augustus, beziehungsweise seit Caesar, der hat damit angefangen, Augustus war ja sein Nachfolger gewesen, gab es in den meisten Provinzen des Römischen Reiches alle 14 Jahre eine Volkszählung. Dieser Gedanke der Volkszählung, den kennen wir in Deutschland heute auch, wobei das heute in Deutschland sehr selten vorkommt, das hängt damit zusammen, dass man damals die Statistik, die mehrere Ziele hatte. Und das eine Ziel war die Steuererfassung. Das andere Ziel war die Erfassung der wehrdienstfähigen Männer. Beides war für den Staat wichtig. Wenn man wieder einen Kriegszug gemacht werden soll, dann wird wirklich ein bisschen Männer drunter. Und wenn ich der besetzten Länder sozusagen, da werden wirklich weniger Männer, da gibt es weniger Leute, die am Ende müssen. Also muss man genaue Zahlen haben, für den Fall vorbereitet zu sein. Er hat das alle 14 Jahre wiederholt. Warum?
Genau, da waren wieder neue Kinder geboren, alte sind gestorben, das heißt, die Zahlen stimmten nicht mehr, konnten sehr stark schwanken dabei, also alle 14 Jahre hat man das wiederholt. Das war so ein grober Richtwert. Wobei wir wissen müssen, dass eben hier an dieser Stelle, es sich ja nur auf die Situation in Israel bezieht. Also das heißt, wir können die Daten, die wir vom Römischen Reich haben, nicht automatisch auf Israel übertragen. Das ist jetzt ein Problem, weil ich habe gesagt, die Steuererzählung liegt schon an unter Caesar. Caesar war einige Jahre vorher. Hier steht Kaiser Augustus, die erste Wiedererfassung war die erste. Und hier zeigt er die erste für Israel. Es gab in den anderen Provinzen des Römischen Reiches schon einige Jahre vorher Steuererzählungen. Und das, was hier rausgezogen wird, sollte die erste. Also wenn wir die erste lesen, dann wird manchmal auch darauf hingewiesen, dass es das vorher im Römischen Reich gab, das ist richtig. Aber im Römischen Reich, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, als Jesus geboren war, da war in Palästina eigentlich ein eigenes Königreich. Es gehörte zum Römischen Reich, aber es war ein eigenes Königreich. Weil es wie hier der König Herodes, der war zwar tributpflichtig, und es war die römische Armee im Land, aber eigentlich fehlte es nicht zum Plan des Römischen Reiches. Und insofern ist es durchaus denkbar, dass die Angabe, die Lukas hier macht, richtig ist, dass wir hier erst im Römischen Reich das erste Mal. Wir wissen jetzt nicht ganz genau aus historischen Quellen, ob das der Fall ist, aber wir wissen jetzt aus Parallelen, wie aus Ägypten und Syrien, dass da in Ägypten und Syrien auch erst später gezählt worden ist, als beispielsweise in Italien, Griechenland und so weiter, das Kernland des Römischen Reiches. Also insofern ist es durchaus möglich, denkbar, zu sagen, es gab in Israel erst zu diesem Zeitpunkt eine größere Zählung.
Der Augustus regierte eben etwa bis zum Jahr 6, also war 76 Jahre alt, bis 14 nach Christus. Vor 29 vor Christus kam er eben an die Macht, also wir sehen hier eine große Zeitspanne, in der er regierte. Und da gab es natürlich auch mehrere Erzählungen, die er durchgeführt hat.
Ja, warum diese Zählung genau dort durchgeführt wird, das wissen wir jetzt nicht, aber es wird nicht im Detail gesagt. Ob es nun zur Wehrdienstverfassung gewesen war oder zur Steuerzählung, wahrscheinlich war beides. Man hat das nicht zusammengemerkt in den meisten Fällen. Wir können auch die Frage stellen, warum mussten die in ihren Heimatort zurück? Denn es war nicht in allen römischen Provinzen üblich, dass die Leute in ihren Heimatort gezählt worden sind. Manchmal hat man sie auch in den Wohnort gezählt. Diese Unterschiede gibt es bis heute übrigens. Es gibt manche Kollegen, auf die Weise, dass man sagt, das kann gar nicht sein, der irrt sich jedenfalls. Das macht man nie so. Diese Leute ist nach dem hohen Wunsch meist auch, dass man Heimatort geführt hat, dass man die Vorteile. Beispielsweise, du machst eine Zählung in einem Land, die man sehr wenig entwickeln will, das sieht einfach von einem Ort zum anderen. Also das heißt, wirst du in der Stadt gezählt, die wohnen der anderen, sobald die Teile sind gezählt, zu und um, dann gibt es keine Zählung mehr, keine Steuer, keine Wehrdienst, und dann zählen sie da und dann sind sie nicht mehr. Das heißt aber, wenn ich jetzt einen Geburtsort festlege, dann ist jeder irgendwo geboren. Und wenn man da irgendwelche Aufzeichnungen hat, dann kann man auch sagen, da ist festgelegt, da muss man hin, da muss man gezählt. Bis heute haben wir das ja mit Zusatz der Personalausweis durch Geburtsort erhält. Warum? Weil da eben irgendwo Dokumente gesammelt sind, Geburtsurkunden und so. Das ist einmal fest, das kann man nicht mehr verändern. Den Wohnort kann man verändern. Du kannst auch gar nicht melden. Ich meine, das ist ein deutscher Sohn, aber du kannst einfach nicht tun. Aber die Geburt, das ist fest. Bis heute ist es sogar noch über Generationen möglich, außerhalb des Geburtsortes und deiner Herkunft festzulegen, zum Beispiel in der Schweiz. Die Schweizer haben mit auch in ihren Dokumenten den Heimatort festgelegt. Wenn man in der Schweiz sagt, und dieser Heimatort, das ist da, wo deine Familie herkommt. Das heißt, es kann sein, da wurde entweder die Basis geboren, aber so ein Vorfahren kann man dann sein. Das heißt, dein Heimatort ist dann sein, und dann gab es noch bestimmte Regeln hier, wie die Sozialhilfe sich zuständig ist, weil der Heimatort ist auch noch eine Funktion. Das heißt, du wohnst gar nicht mehr da, aber weil das die Heimat deiner Familie ist, ist nur dafür sorgen, dass du Sozialhilfe bekommst.
Also merkt man dieses System. Heimatort ist wichtig, der Geburtsort, der Herkunftsort, die Sippenherkunft ist in manchen Ländern, wie heute in der Schweiz, immer noch üblich. Und wir wissen auch, dass das bei des Römischen Reiches war, dass in einigen Stellen, in einigen Gegenden gemacht war. Nur die waren verschieden. Ein Grund habe ich versucht, das zu zeigen, dass man konkrete, genaue Überprüfungsdaten hat. Das die und da haben wir immer kein großes Mitleid gehabt, das war dem egal, ob da nun Spanier von Maria sich bewegen können muss oder nicht. Die große Betriebe des Römischen Reiches spielt das keine Rolle. Da hat sich ein bisschen gesagt, die Arme Maria und doch nicht mehr das Spiel und so. Und das spielt natürlich gar nicht. Genau, natürlich, ja. Also da muss man sagen, dass es bei allen großen Diktatoren und Staaten der einzelne Mensch ist eine Nummer, das ist für die Regierung letztendlich egal. Ganz genau. Und wenn es darum geht, eben ein paar mehr Geld, also ein bisschen mehr Geld einzunehmen durch die Zählung, dann macht man das, egal ob da ein paar Menschen mehr draufzählen. Ne?
Von Tarsus, nicht? Genau. Ja, Paulus ja beides, nicht? Also römischer Herkunft, aber eben seine Mutter und Großmutter, ja, in Fromm und so. Und
das ist Mutter, das ist Paulus war von seiner Familie, er war ein Diaspora-Jude. Das heißt, seine Eltern sind ausgewandert, eben nach Tarsus, haben sich dort niedergelassen. Er hatte deshalb auch wirklich Staatsbürgerrecht, das war aber nur was nicht gekauft. Aber seine Herkunft war eben, das hat man Paulus von Tarsus. Wir merken das ja bis ins Mittelalter hinein, auf der Herkunftsort, haben wir zum Beispiel Thomas von Aquin. Oder sowas heißt, ne? Oder Anselm von Canterbury. Das sind also Theologen, dann die heißen so, also von Adlis oder sowas. Und das heißt einfach, daher kamen die.
Jesus von Nazareth, eben ganz genau. Und da merken wir, als es eben noch keinen Vor- und Nachnamen gab, war das eine gute Methode herzustellen, das ist eben jetzt nicht irgendein. Das ist nicht der Michael von Hamburg, sondern das ist der Michael von Bad Meinberg oder so etwas. Ne?
Ja, so ähnlich soll das sein. Und dann, zum Beispiel in Schweden hat man das ja so gemacht, dass man das dann nach den Vätern genannt hat, ne? Daher kommt das dann Gustafsson oder Svensson, ne? Also der Sohn von Sven, der Sohn von Gustav. Und bis heute ist das ein Name, ne? Das war auch so ein Symbol von Ben, genau, ja. Gut. Also, jetzt wir haben wir das geklärt. Das ist die Begründung. Man will den Heimatort feststellen. Deshalb schickt man die Leute zu dem Heimatort. Wir haben auch festgestellt, es gab schon vorher Zählungen, aber welche, die nicht das ganze Römische Reich umfassten. Damals war Israel noch keine römische Provinz, sondern es war ein Königreich, was allerdings zu gut pflichtig und damit abhängig war vom Römischen Reich. Eingliedert des Römischen Reiches wurde es nämlich erst nach dem Tod von Herodes dem Großen, weil der nämlich nicht so gut verhaushaltet hat, haben die Römer dann einen gewissen Teil, nämlich das Gebiet in Jerusalem, selbst in der Verwaltung genommen und die anderen Teile, das haben sich ja vier Teile, die den Söhnen von Herodes zur Verwaltung gegeben. Das waren dann keine einzelnen Könige.
Ja, das Problem ist, wir haben keine genauen Dokumente davon, dass wir so wissen, dass gerade in Israel ein sehr relativ hohes Bildungsniveau gewesen war, aus religiösen Gründen. Denn im Alten Testament wurden ja alle männlichen Juden verpflichtet, auch in der Synagoge aus den Heiligen Schriften vorlesen zu können. Sie sollten in den Heiligen Schriften unterrichtet werden. So könnte davon ausgehen, dass der normale Jude der damaligen Zeit lesen und schreiben konnte. Lesen und schreiben konnte, ja. Und das ist auch normalerweise, dann die Synagoge hat so eine Art Sammelfunktion und wir wissen es nicht ganz genau, weil eben viele der Dokumente verschwunden und so weiter sind. Aber wir wissen, die Synagoge hatte nicht so viel mit Beschneidung, hatte nicht so viel mit Mitgliedern zu tun. Wahrscheinlich gab es auch Formen, die sich niederlisten und so weiter. Und da möglicherweise, wie bei den späten Kirchenbüchern, wo man dann die Zeiten niedergeschrieben hat, auch Hinweise darauf, wo ist jemand geboren, wo ist jemand geschlossen, wo ist jemand, hat den Namen bekommen. Aber das sind eben viele Sachen, die irgendwie sind.
Also genau wie es damals die Buchführung gab, das wissen wir nicht. Eine weltliche Verwaltung gibt es meistens erst dann, wenn die Steuern eingezogen werden sollen, weil der Staat das nicht wissen will. Ne?
Sonst ist das ja auch egal. Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar auf den zweiten Vers. Diese Erfassung ist die erste, geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien gewesen ist.
Mit diesem, ja, also, sieht es auch noch den Michael Herodes hier irgendwo noch erwähnt? Oder Herodes, klar, der hinter dem Kinderbart noch zusammengebracht. Der Herodes bringt uns auch noch in ein weiteres Problem hinein. Der Herodes ist nämlich 4 vor Christus gestorben.
Ja, das ist natürlich das Problem. Wie kann er die Kinder in Bethlehem umbringen, wenn er schon tot ist?
Das ist nicht der Sohn. Nein, der Kindermörder ist tatsächlich der Vater. Das Problem liegt einfach daran, nicht daran, dass die Bibel falsch wäre, sondern dass der Mönch, der Mittelalter zurückgerechnet hat, wann er nicht geboren ist, der hat sich einfach ein paar Jahre verrechnet.
Ich meine, ihr könnt euch das vorstellen, man hat ja erst ab Christi Geburt gerechnet in den christlichen Abendland, etwa das Jahr 800 herum. Das heißt, jetzt musst du 809 Jahre zurückrechnen anhand der Dokumente, die du hast, und da kann es vorkommen, dass man mit dem Mittel der damaligen Zeit ein paar Jahre verrechnet hat.
Also als Jesus geboren worden ist, mein Jesus ist Paulus, der hat ja nicht gerechnet nach Christus. Der hat gerechnet nach dem römischen Kalender.
Das merken wir auch, Lukas hat das getan. Der nennt uns jetzt nicht, das war im Jahr 5 nach Christus, sondern er sagt, das war im 5. Regierungsjahr des Kaisers so und so. Das war damals jüdische bzw. heidnische Berechnungsgrundlage. Man hat ihn nach den Regierungsjahren mit der Herrscher gerechnet. Und das tun sie auch. Wäre ja auch klar, was wir das ja niemand verstehen. Denn wir im römischen Reich kannten Jesus Christus und kannten seine Geburt. Konnte ja niemand verstehen. Also hat man sich nach dem äußerlichen Gerichtungen gerichtet. Und erst im Mittelalter, dann ist das dann von ungefähr, als alle jetzt Christus gedacht haben, dann kommt ja jetzt erstmal dabei zurück. Und da kann sich das halt verrechnen. Wahrscheinlich ist nur Jesus vor Christus geboren.
Man klingt ja ein bisschen seltsam, nicht? Aber wahrscheinlich ist das so. Das hängt aber nicht mit der Ungenauigkeit der Bibel, sondern mit der Ungenauigkeit der Rückrechnung zu tun. Und die steht ja in der Bibel selbst nicht drin.
Nun ist auch ein zweites Problem, dass nämlich dieser Quirinius, der Legator gewesen war, also der Statthalter, wie das übersetzt wird, von Syrien, der wird uns in historischen Quellen, also römischen Quellen, erst 6 nach Christus in Syrien genannt.
Ja, das ist aber das Problem. Jetzt haben wir also 4 vor Christus ist Herodes. Dieser Statthalter Quirinius, oder Quirinius, wie er manchmal genannt wird, 6 nach Christus, wann ist Jesus denn jetzt geboren?
6 nachher, 4 vorher. Schwierig, nicht? Und jetzt haben wir den Mittelwert dazwischen. Das heißt, dazwischen, dann ist der Quirinius noch nicht da und der König ist tot, aber Jesus ist geboren. Ja, auch schwierig, nicht? Ja, man, erstmal ist da wieder unser Glaube an die Genauigkeit der Bibel gefragt. Deshalb Glauben meine ich jetzt nicht im blinden Vertrauen, sondern glauben Sie daran, dass die Bibel eine zuverlässige historische Quelle ist.
Wie Paulus, wie Lukas das betont. Lukas sagt ja, ich habe genau nachgeforscht. Und Lukas hat nur wenige Jahrzehnte später gelebt, als das geschehen ist. Wir leben heute 2000 Jahre später und uns sollte es nicht wundern, dass zahlreiche Dokumente verloren gegangen sind. Das ist ja klar.
Und so, hat man nämlich auch in Italien in der Nähe von Rom einen Gedenkstein gefunden, noch nicht allzu lange her, auf dem eine Inschrift dargestellt worden ist, von einem Statthalter in Syrien, mit einem wirklich Lebenslauf geschrieben, zu dem ist nur, ich habe den Namen nicht erwähnt, aber aus seinem Lebenslauf könnte man schließen, oder es passt sehr genau auf das Wort Syrien, von dem, was er getan hat. Welche Laufbahnen gemacht hat und so. Der Name ist nicht drauf, weil einfach der Stein ist unvollkommen. Das heißt, er ist durch die Jahrhunderte hinweg die Sachen abgeschlagen worden und verloren gegangen. Aber hier deutet darauf hin, dass dieser Quirinius nicht, bevor er 6 nach Christus seine Antwort angegeben hat, schon eine gehabt hat. Das wusste man bis dahin nicht. Und hier merken wir, manchmal können wir durchaus sagen, selbst wenn wir bisher das nicht wissen, das heißt nicht, dass es nicht so war. Das heißt, wir bisher haben wir keinen außerbiblischen archäologischen Fund. Hier haben wir keinen und hier sollte darauf eine völlig falsche Anzeige. Und ich werde auch darauf hin, dass das nicht heute gegeben hat. Das sollte nicht nur einmal, sondern wieder Bundeskanzler, sondern sagen, irgendwie in 2000 Jahren sind wir nur im Jahr 2004, war der Bundeskanzler und dann sagen wir, ja, also wenn wir jetzt im Jahr 2000 gewesen sind, das kann ja gar nicht Bundeskanzler gewesen sein, der war doch ein früherer Bundeskanzler, das geht ja gar nicht.
Und dann plötzlich war 100 Jahre später, finden wir Dokument, oh, da steht schon wieder der Bundeskanzler schon 2 Jahre vor. Ach, Ergebnis ist ja zweimal Bundeskanzler. Also so ähnlich ist das hier auch. Und dann merken wir, dann passt das nämlich genau in diese Zeit hinein. Dann war nämlich sein Amtsantritt etwa deckungsgleich mit der Zeit des Todes von Herodes.
Jetzt können wir sagen, ja, ist das nicht zu knapp gerechnet? Nein, ist gar nicht zu knapp gerechnet. Lukas beschreibt das ja genau. Er sagt ja auch, oder wir lesen in der Bibel, dass ja Jesus oder seine Eltern mit ihm sind nach seiner Geburt nach Ägypten gezogen. Und erst als er gestorben war, sind sie wieder zurückgekommen, aus Angst, dass er verfolgt werden könnte.
Diese Zeit in Ägypten war aber relativ kurz, weil wir lesen ja, dass sie danach bald wieder nach Nazareth gekommen sind. Das heißt, die Geburt muss tatsächlich kurz vor seinem Tod gewesen sein. Also entweder im Jahr 4 oder im Jahr 5 oder nicht weiter vor. Und das ist dann auch die Zeit, in der sich die Regel seine erste Amtszeit hat, dann erhöht wird. Und dann werden wir wieder passen.
Ja. Ja, der Kindermord, der war eben kurze Zeit nach der Geburt, hier so. Ich meine, zum Kindermord, ja gut, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Der Kindermord, den haben wir ja hier in der Bibel, also im Lukas-Evangelium, nicht erwähnt. Den haben wir im Matthäus-Evangelium. Deshalb erwähne ich ihn hier vielleicht mal nebenher, als in die Parallele zu sagen. Also wenn wir die Reihenfolge sehen, dann müssen wir jetzt sagen, erstens, sie kommen nach Bethlehem. Dann kommt als nächstes die Hirten.
Dann kommt als nächstes die Beschneidung im Tempel, 8 Tage nachher. Die Beschneidung und dann Besuch des Tempels, 8 Tage nachher. Wahrscheinlich ist der Besuch der Weisen danach erst.
Worauf schließe ich das?
Schließt es daraus, dass sie nach dem Besuch der Weisen sofort nach Ägypten gehen. Von Ägypten aus wären sie aber nicht mal einen kurzen Trip nach Jerusalem noch in den Tempel zu gehen. Und wenn sie Angst vor Jerusalem sind, dann also muss das nachher sein. Die Weisen sind doch längere Zeit unterwegs. Und wir sehen, da wo sie nach Jerusalem gehen, auch wegen Mutter, weil die Mutter ja noch schwanger ist, man sieht sich sofort zurück. Man lässt einfach ein bisschen Ruhe, lässt sich von Bethlehem, da bleiben sie noch ein paar Tage, dass die Institute, die Weisen sind, auch dort finden.
Nachher, aber also wahrscheinlich nachher hatten sie das Geld und sind dann direkt danach nach Ägypten gegangen.
Da kurze Zeit später, also 1-2 Tage später, hat der Herodes das gemerkt. Das Kind war auch so fit, dass man ihn mit ihm reichen konnte, so ein paar Tage alt. Und dann hat er das gemerkt, hat die Kinder dann umgebracht und kurze Zeit nachher ist er gestorben.
Dass eben dieser Kindermord stattgefunden hat, ist im bisher kein historisches Dokument erwähnt, außerhalb der Bibel. Die Bibel ist aber ein historisches Dokument. Aber was das Ganze wahrscheinlich macht, ist, dass Josephus, der beschreibt beispielsweise Herodes und seine Herrschaft, und er weist darauf hin, dass Herodes eine sehr krasse Verfolgungswahn gehabt hat. Herodes hat beispielsweise seine eigenen Söhne umgebracht, weil er Angst gehabt hat, dass ihn der Tod gefallen machen könnte. Und bei solch einem Menschen können wir uns nicht das vorstellen, dass er noch weniger ausmacht, da man von ihm dahinten weckt, wenn er seine eigenen Kinder umbringt. Seine eigene Frau Mariamne, er hatte mehrere Frauen, hat er auch umgebracht. Weil irgendjemand hat ihm hintertragen, sie wollte dann aus er seinen Thron scharf und sie will ihn umbringen, dann sagt umbringen, egal wie seine Frau ist. Und dann merken wir, das ist nicht vollkommen ungewöhnlich, was er da tut. Wir müssen ja auch davon ausgehen, der hat jetzt nicht hunderte von Kindern umgebracht, sondern das waren vielleicht 10 oder 20, das genügt ja auch vor. Und wir müssen davon ausgehen, weil damals ein Kleinstaat. Und nicht jeder hat gerade Kleinkinder im Alter von 0 bis 2 Jahre oder 3? 2, genau. Also er hat nicht jeder, also er hat 2 bis 3 Jahre genommen, nicht weil das 2 bis 3 Jahre später war, sondern er hat 2 bis 3 Jahre genommen, weil jede Mutter würde ja sonst lügen mit ihrem Kind. Also wenn du das hörst, dein Nachbar, der das Kind umgebracht hat, wie alt ist dein Kind, dann würde jeder das sagen, als die Eltern, ne? Und weil er ja keine medizinisch messen konnte, die Soldaten vor allem, wenn er keine Ahnung, wie lange das kleine Baby ist, dann haben sie gesagt, also lieber sicher gehen und nicht nur die kleinen Säuglinge, denn der Herodes wusste nicht genau, wann das Kind geboren ist. Die Weisen kommen zu ihm, das hätte schon sein können vor ein paar Monaten, vielleicht vor einem halben Jahr. Und dann sagt er besser, sicher gehen, alle Kinder bis 2 Jahre, kleine Säuglinge, alle umbringen. Das ist einfach bloß, funktioniert das erwischen. Und ich meine, ich könnte jetzt bei uns in der Kreis gehen. Wer von uns hat ein Kind, das gerade 2 Jahre alt ist? Da merken wir schon, wenn wir als Bevölkerung vor Bethlehem wären, schon bei uns würde gar kein Kind sterben. Ne? Selbst bei uns, unser Erd ist bei uns 4, also auch schon draußen. Ne? Selbst 2 Jahre von draußen, kein Problem. Und bitte?
Bei uns noch nicht, aber bei euch vielleicht, ja.
Ja, wir müssen dran glauben, ne? Aber da merken wir schon, bei einer Durchschnittsbevölkerung ist ja der Anteil von Kindern, die unter 2 Jahren sind, relativ gering, auch damals. Und das war nicht die große Masse der Bevölkerung, die umgekommen ist. Und es waren ja nur die Jungen, also die Mädchen auch nicht. Und der Enkel hat das Mädchen ist, auch kein Problem. Weil er nur die Jungen. Also, von daher, es war natürlich schlimm genug, aber es war jetzt nicht so, dass wir uns vorstellen müssen, dass da eine massenhafte Schlachterei wo hunderte von Kindern umgebracht wurden. Das waren jetzt vielleicht 10, vielleicht 20, schlimm genug für die Leute, aber nicht dieses riesige Ausgebot, das ist schon ganz ordentlich.
Ja.
Ah. Ja, nun geht's nicht. Ja, weil das war ja, es war ja so, der Herodes, der hat ja gehört von den Weisen und auch von seinen Pharisäern, der König soll in Jerusalem, in Bethlehem geboren werden. Und deshalb war es für ihn klar, er braucht jetzt nicht in Israel die Kinder umbringen, sondern nur in Bethlehem.
Also das heißt nur in dieser Stadt. Und Bethlehem war eine Kleinstadt damals, im Vergleich zu Jerusalem sehr, sehr klein. Und Jerusalem war eine Großstadt, und Bethlehem eine Kleinstadt. Das heißt, das war nicht so, nicht so viel.
Also das jetzt zur chronologischen Reihenfolge, ne? Also, Geburt. Die Hirten kommen zu Besuch, dann wartet man eine Zeit lang, bleibt noch in Bethlehem, weil eben die Frau ja gerade erst geboren hat, die kann jetzt noch nicht 100 Kilometer wieder laufen. Also, ruht man die.
Du meinst, dass er jetzt wegziehen soll?
Ja, also ich
nein? Ja. Ja. Ja.
das ist sehr wahrscheinlich, weil wenn man auf der Karte anschaut, Bethlehem und Jerusalem sind ungefähr 10 Kilometer auseinander. Wenn du jetzt 100 Kilometer zurück nach Nazareth gehen müsstest, und dann war es vorgeschrieben, dass du für den Erstgeborenen im Tempel den auslösen musst, und dann gehst du ein paar Tage später wieder 100 Kilometer zurück zum Tempel, da ist es viel wahrscheinlicher, dass auch, selbst wenn das nicht so ganz so toll ist, und dass du in der Nähe übernachtest, wo du jetzt einen Stall hast, wo du drin bleiben kannst, und dann die 10 Kilometer läufst, die 10 Kilometer wieder zurück, und wenn das alles erledigt ist, dann ist es dann zurück nach Nazareth.
Also von daher, klar, wir würden uns auch unser Heim sehen, aber die hatten ja kein Auto. Jetzt hätte die Maria, die gerade erst geboren hat, hätte sie 100 Kilometer zurücklaufen müssen und dann ein paar Tage wieder später wieder in die andere Richtung. Da war es halt erspart, Mann.
Ja, das ist ja gerade für die Erstgeburt. Erstgeburt musste ja normalerweise im Tempel mit einem Erstgeburtsopfer ausgelöst werden.
Und Jesus ist ja hier erstgeboren.
Und das ist der Hintergrund, und deshalb sind sie da keine Tage ziehen. Und im Urlaub war das kein großes Problem, der war ja selbstständig, mehr oder weniger, besser als Tischler. Der braucht jetzt keinen Urlaub fahren, und dann konnte er einfach mit dem Wetter da sein und sich erstmal erholen.
Und in dieser Zeit kommen dann irgendwann die Weisen aus dem Norden nach in Jerusalem an. Die sprechen mit dem König, die wird gesagt, in Bethlehem, der Stern geht dort weiter, die kommen in Bethlehem an, die treffen dort die Familie. Jetzt am Ende, bevor die abreisen, bekommen wir die Warnung, geh weg von hier, wenn der Herodes wird umbringen, und dann gehen sie weg. Und danach gibt es auch keinen Jerusalem mehr.
Das geht ja nicht, die Zeit ist ja knapp, wir haben keine Zeit, schnell weg nach Ägypten. Und wir dürfen uns nicht vorstellen, Ägypten wahnsinnig weit. Wenn ihr jetzt auf der Karte abschaut, Ägypten war ja gar nicht so weit. Denn schon damals im Sinai verlief er die Grenze. Das hieß ja nicht, dass wir jetzt nach Oberägypten irgendwo gelaufen sind, sondern über die Grenze, weil da war der Schutz schon da.
Übrigens hier nebenbei, auch wenn wir das hier nicht lesen, ist das ja ein ganz interessanter Gedanke für uns, die mit Fremden umgehen.
Die Bibel ist ja voller Asylbewerber, ne? Auch Jesus war schon als Baby Asylbewerber. Also das hier Verfolgung, ich gehe ins Ausland und bin im Asyl. Das war ja genau dasselbe. Das ist politische Verfolgung, weil man ihm vorwirft, er will Kohlen, wenn er ernährt, und dann geht er ins Ausland.
Und von daher, das ist auch immer ein Aspekt, wie gehen wir denn damit um? Nicht? Es gibt ja auch mehrere Asylbewerber. Nicht? Abraham ist mehrfach Asylbewerber in Ägypten. Nicht? Oder hinterher der Josef, Gastarbeiter in Ägypten. Oder der Daniel, Gastarbeiter in Babylon oder sowas. Nicht?
Manchmal das mit modernen Ausdrücken gemacht, aber genau das ist es ja.
Was uns vielleicht jetzt nicht Fremden, also wir sind begeistert, dass wir nur die Fremde, aber das ist nicht ist, und das Gute ist es nicht zwischen, also nur diese Natur, nur diese und nur das und so. Und das ist ja. Ich meine, diese strenge Trennung der Nation, dass die nicht unbedingt sein muss, damit eine Hand sicherlich auch zustimmen, oder?
Die strenge Trennung von den Nationen, dass die unbedingt nötig ist, so, also. Nur die Deutschen, bei den Deutschen und...
Ja, ja, Mensch. Ja,
gut. Also, das war der Kyrenios. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seiner eigenen Stadt. Und so ging das Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinaus, nach der Stadt Juda, in die Stadt David, nach dem Gebiet heißt. Weil eben vom Haus in die Stadt David war. Hier wird es das erste Mal erwähnt, dass eben nicht nur Maria aus dem Stamm David ist, das ist der Furchen, das ist bei der Ankündigung an Maria. Da wird gesagt, ja, das ist die Erfüllung des Alten Testaments, der ist aus dem Stamm David. Hier wird uns gesagt, dass auch der Mann, nämlich auch Josef, aus dem Stamm David ist. Und das sehen wir auch in den beiden Stammbäumen. Ne? Also in beiden Stammbäumen, die wir da sehen, haben wir eine von Josef und der andere ist von Maria. Und beide haben in ihrer Armlinie David. Das ist ja auch kein Problem, weil David, wie gesagt, hatte viele Frauen und die Frauen hatten noch mehr Kinder und so gab es dann Hunderte damals in Israel, die uns dann mal aus David zurückführen konnten und die hat man erst egal. Und was allerdings wirklich die Heilsgeschichte ist, nämlich hier erfüllt sich das dann doppelt. Einmal über die leibliche Mutter Jesu und einmal über den Adoptivvater Jesu. Und der Adoptivvater galt ja für die meisten Menschen damals als der richtige Vater. Und wenn Jesus dann hinterher ist, das nicht der Sohn. Josef, ne? Ist ja auch klar, die Leute hinter die Hund sagen, Jesus 30 Jahre ist in Nazareth, er wird dann Beruf nach, die Leute kennen ihn, leben mit ihm. Da haben viele schon wieder vergessen, er ist vor 30 Jahren, das war das Besondere mit seiner Geburt. Er hat jetzt geschützt da und gearbeitet da und er lebt normal und es gibt keine großen Wunder, er tut sich den Zeitpunkt, wo er auftritt, dann wird der Sohn Josef. Das ist schon für die Leute klar.
Also, Maria, die angetraute Frau, war schwanger, nebenbei wird uns hier erwähnt, in der Zwischenzeit haben sie geheiratet. Das heißt also, erstmal Verkündigung der Schwangerschaft, dann drei Monate Aufenthalt bei Elisabeth, dann kommen sie zurück und innerhalb der sechs Monate dazwischen heiraten sie noch. Warum? zwischenzeitlich lesen wir ja auch bei Matthäus, dass eben der Josef die Engelerscheinung gehabt hat, die ihm sagt, dieses Kind ist von Gott und du sollst ihn trotzdem als deine Frau nehmen. Und das passiert in der Zwischenzeit und damit jetzt auch nach außen kein schlechtes Gerücht entsteht, bevor sie sich jetzt immer noch verlobt, wird sie in der Mutter und sie ist schwanger, dann ist es ja deutlich, da muss man schlecht gelaufen sein, entweder Sexualverkehr vor der Ehe, was verboten war, oder im Fremdgehen, das war auch verboten natürlich, also heiratet er sie bald, ehe es bald bekannt wird, relativ schnell und jetzt in diesem Matthäus haben. In wo steht das bei euch? Ach, das ist ja interessant. Ja, da müsste ich jetzt nachschauen, was da im griechischen Text steht. Ne? Ob jetzt mein Bibelübersetzer hier ein bisschen geschummelt hat oder ob, seiner Braut. Vertraut und weit, ja, das würde eher mit verheiratet hier übersetzt sein. Ne? Und? Ja, da müssen wir mal schauen, ne? Ja, sonst müssen wir uns was anderes überlegen, ja. Also, das ist die 4 Vers 5. Mhm. Ja. Ja, das müsste man eher so übersetzen wie versprochen oder so etwas, ne? Ja, verlobt, versprochen. Ja, genau. Tja, dann waren sie nicht verheiratet. Das ist ja schlimm hier, ne?
Da haben wir es.
Ja. Tja, wie rede ich mich jetzt am besten da heraus, ne? Ja, also. Ja. 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 Genau, ja, ja. Ja. Also vielleicht müssen wir den Hintergrund dabei sehen, es gab ja damals kein Standesamt. Das heißt, sowohl Heirat als Verlobung waren zivile Einrichtungen. Bitte? Genau. Ja, klar. Genau. Ja, sicher. Also waren zivile Einrichtungen, die normalerweise in dem Haus der Eltern bzw. im Haus der neuen Frau stattgefunden haben. Was in den Briefen drin vergessen ist, also, ich habe das gestern noch hingewiesen, wenn er verlobt war, da ist gewusstlich, wie verheiratet. Nur, das war nicht gezogen. Gezogen war es so, wie wir zum Beispiel auch bei dem gleichen Sinn der Jungfrauen, dann, wenn der Mann die Frau von dem Haus der Eltern zu dem Haus des Mannes gebracht hat. Die Verlobungszeit für die Mann hat gebraucht, dass eben ein eigenes Haus errichtet worden ist. Und damals war es Frau Mieke, das war als Privateigentum, und hat man eine Familie und ein Haus gebaut. Man hat das fertig gemacht und dann hat man die Frau in das eigene Haus überführt. Da war dann die ganze Familie dabei, die Brautjungfern waren dabei, die werden die Familie erhöhen, wenn die gleich ist. Und dann war man verheiratet. Dazu wurde meistens auch eine Geschichte eingeladen, der dann eben Segen gesprochen hat, aber es hat kein Eintrag. Also das heißt, verlobt bedeutet juristisch schon, waren die aufeinander angewiesen und verheiratet. Aber es war noch nicht dieser Akt vollzogen, dass sie das Haus des Vaters verlassen hat und in das Haus meines Mannes. Ja. Lies mal vor. Ja. 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 Das ist die Stelle, wo du meinst, wo du deutlich gesagt hast, dass sie eben vorher keinen Sexualverkehr gehabt haben. Ne? Ja, ja. Mhm. Ja, was machen wir jetzt? Du meinst den Nazareth auch? Mhm. Ja, genau. Aber Nazareth ist ja auch insofern, dass seine Familie kam ja aus Bethlehem. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und der wäre nur, wenn sie juristisch zu Josef gehört. Ja.
Ja, genau. Das haben wir das Problem des Nachvollziehens, haben wir heute ein bisschen, weil für uns die Verlobung nicht zum selben Stellenwert hat, wie es damals Israel gewesen war.
Ich habe ja darauf hingewiesen, dass bei den Gesetzen des Mosen, weiß ich jetzt so denn, auf die Rechte und Pflichten einer Ehefrau, außer das Zusammenwohnen und so weiter, aber sagen wir die Rechte von Erbe, von Treue und also etwas, war bei einer Verlobten genauso wie bei einer Verheirateten.
Dann kommt auch eine, es gab eigentlich keine Entlobung. Wir wollten dann sagen, verloben ist das halt so auseinander. Das will damals so nicht. Das müsste dann, wenn den strengen Verhältnissen entsprechen, wie eine Zeitung.
Das heißt, dann muss man in die Zeitung darauf vorgehen. Es war die verpflichtende Voraussetzung oder der verpflichtende Anspruch an die Ehe. Und das ist für uns heute eben nicht mehr der Fall. Heute ist häufig für uns eine Art, die meisten als unverpflichtend empfundene Bekenntnis zueinander. Wie man sich verbunden daran fühlt, wenn man sich jetzt starten wollen.
Juristisch ist es so, es gibt bestimmte Verpflichtungen, die man eingeht, aber die meisten jungen Leute, die das machen heute, also die sagen jetzt, also die sind auf einem Kind verlegt, sondern die sagen einfach zueinander, also ich will heiraten, ich verloben und ich hätte den Ring an das sagen.
Im Gegensatz zu ihr müssen wir das ja auch staatlich betreuen lassen muss. Und insofern, die meisten jungen Leute wissen gar nicht, dass das im Gesetz so ist und deshalb. Ich habe bisher auch niemanden erlebt, der dann das so nicht anklagt, wenn man sich entgeht. Dann sind sie traurig und so, und aber das ist meistens. Man könnte es hier wirklich machen.
Ja,
genau.
Ja.
Ja.
Mhm.
Dann sollten sie sofort, genau, ja.
Mhm.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, es wäre eine Möglichkeit, die beides wieder einbringt, wäre, man hat hier einfach keine offizielle Hochzeitszeremonie durchgezogen, weil man davon ausgegangen ist, dass die jetzt miteinander geschlafen haben, nicht umwählt. Und dann hat man gesagt, also jetzt wird geheiratet ohne dieses Fest. Das hat man ja in der Kirchenstätte auch getan, hat man auch meistens nicht damit deutlich getan. Seien geheiratet ist Unehre, ne? Also nicht gewartet. Früher hat man das häufig bei der Kirche, die Schleier, kein weißen Schleier, weil ja die schon miteinander verkehrt haben. So was gab es eben nach dem Jüdischen Gesetz auch, dass du geheiratet hast ohne Feier. Und dann wäre es möglich, dass deshalb Lukas hier nur von den Angetrauten oder Angehobten beitritt, weil das haben sie offiziell gemacht, unter den Eltern war das klar, aber sie haben diese offizielle Hochzeitszeremonie ausfallen lassen, weil der Eindruck von außen war, sie hätten sich miteinander zu tun haben.
Das wäre eine Lösung, die beides zusammenbringt. Wir sagen, ja, sie ist Frau, aber sie ist Frau ohne eine Hochzeitszeremonie, weil das ging auch.
Gut. Ja, ich weiß nicht, ob uns das alle befriedigt, sonst müssen wir warten bis zum Himmel oder bis wir irgendeinen tollen Theologen finden, der uns dann noch eine bessere Lösung serviert.
Ne?
Ja. Aber ich meine, manchmal solche Überlegungen helfen uns ja, Dinge, die uns erstmal aufstoßen und denken, das ist nicht zufällig komisch, ich überlege, wie hätte es sein können. Ohne zu sagen, wie war es? Wie jetzt oft sagen, so muss es gewesen sein, aber einfach eine bestmögliche Antwort zu finden. Wie mit den Sitten der damaligen Zeit übereinstimmt. Und erklärt, warum sind der eine jetzt der Name, wie er sei. Interessanterweise wird er eben auch nicht von der Hochzeitsfeier gewesen. Normalerweise ist man jetzt davon der Hochzeitsfeier gewesen. Das ist auch nicht gewesen. Einfach erscheint so, okay, jetzt sind sie verlobt und sie kommen direkt zu mir und dann nehmen sie zusammen. Ne? Und warum der andere dann eben von dem Angetrauten, Frau angetraut als verlobten Frau redet, weil da der juristische Akt schon vollzogen ist. Das war ja schon vorher.
Deshalb gehört sie ihm als Frau ohne Hochzeitsfeier.
Ja. Na gut, dann kommen wir mal weiter. Wo ist denn da noch Frage? Hat er noch andere gute Ideen? Hast du eine gute Idee, die ich dann wirklich nicht mehr machen kann? Ja, das stimmt schon, aber für die Umwelt, die damals genauso gedacht hat wie heute, weil das nicht geht, da haben nicht alle Ideen auf. Genau.
Weil ich meine, für die Umwelt war es ja schwer nachzuprüfen, ob man hier wirklich der Engel erschienen ist. Und da könnte ja theoretisch erstmal jede Frau herkommen, die ja, was weiß ich, hier nicht befindet und sagt, nein, ich habe Verehrung gegeben, das war der Heilige Geist. Also keine Steinigung. Rein theoretisch. Das könnte ja nur ein Selbstschutz sein, nur wir wissen, wie damit das nicht war. Weil wir ja merken, durch die Geschichte Jesu, da bestätigt sich das. Durch die Prophetie bestätigt sich das, sobald er geboren worden ist. Aber für die direkte Umwelt werden sie ja keine Engel erschienen.
Der Josef hat eins, später merken wir dann die Weißen und dann ist der Johannes und dann ist die Elisabeth, aber die kannten sie ja gar nicht in dem Dorf. Das kommt ja alles erst nachher oder ist in einer anderen Region, nicht zum Beispiel im jüdischen Bergland, die Elisabeth. Und von daher, glaube ich, diesen äußeren Akt, dass man hier dadurch geschützt wird, das ist dadurch, dass er sie jetzt als Frau annimmt.
Ja.
Nein, nicht unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Hier geht es nicht um Kritiker, sondern hier geht es darum, wir sehen synoptisch zwei verschiedene Evangelien und in den beiden Evangelien haben wir zwei verschiedene Ausdrücke. Und das ist erstmal nicht Bibelkritik. Wir versuchen, diese beiden Ausdrücke zusammenzubringen. Bibelkritiker werden sagen, das stimmt nicht, was da steht. Das haben wir ja gerade nicht so. Wir sehen diese beiden Ausdrücke, die scheinbar unterschiedliche Sachen sagen. Wir versuchen, sie zu unterliegen, wie kann es dazu kommen. Und da scheint mir im Auge die Plausibelslösung zu sein, sie waren verlobt, juristisch war das nach dem Alter der Familie verheiratet, dann, weil sie schon ein Kind erwartet hat und die Umwelt dann keine große Feier mehr mitgemacht hätte, nimmt er sie einfach unformell, also ohne große Form, sie geht nach Hause. Deshalb erwähnt der eine das als angetraut, weil es keine Hochzeitsfeier gegeben hat, der andere sagt, sie ist seine Frau, weil sie zusammen wohnten und als Ehepaar zusammen waren.
Das wäre jetzt die Lösung, die nach meinem Moment dafür halten, beide Aussagen miteinander vereinen und dann wäre dieser vielleicht scheinbare Widerspruch der beiden Aussagen aufgelöst.
Einverstanden oder nicht?
Lesen wir weiter, nicht? Gut. Also, und das heißt aber nicht unbedingt, dass das jetzt ein Vorbild für euch ist, ne? Also wenn ihr noch mal vorhabt zu heiraten oder so, das ist nicht unbedingt ein Vorbild, wie wir da was vorgehen sollen. Ne?
Nur verlobt uns, du hast das ausfallen lassen oder so etwas. Und,
ja. Für uns. Ja. Genau, klar. Ja. Durchaus. Nur die biologische Ursache, die spielt für Hochzeit oder nicht Hochzeit damals keine Rolle.
Ja, okay, aber gehen wir weiter. Dann, es geschah, dass sie während dort waren, erfüllten sich ihre Tage. Die Tage erfüllen, das ist ein typischer jüdischer Ausdruck. Den haben wir im Alten Testament auch. Den haben wir zum Beispiel auch in Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau und so weiter. Erfüllt bedeutet einfach, Gott hat einen Plan oder es gibt hier einen biologischen Plan. Die Zeit erfüllt, die Leute hier einfach, die neuen Monate sind um. Also als die neuen Monate um war, da hatte sie dann ihr Baby geboren. Und sie gebar einen Sohn. Hier ist tatsächlich interessant, wir merken, bei der Zeugung heißt Gott übernatürlich ein. Aber die Geburt war eine vollkommen normale menschliche Geburt. Und was wir nicht davon ausgehen, Maria hatte genauso Schmerzen wie jede andere Frau auch. Das ist ja eine Folge der Gesundheit auch gewesen, die Schmerzen bei der Geburt. Das kleine Baby schrie genauso, es musste genauso gestillt werden wie bei jedem anderen Baby. Man sieht ganz anders aus, ganz normal als Kind. Deshalb kommen wir später. Viele zum Eltern sagen, der ist doch ganz normaler Sohn. Josef, das kennen wir doch, das kann doch gar nicht sein, dass der Sohn Gottes ist. Warum Gott das so macht, wissen wir nicht, wie das präsent ist. Ich vermute es nicht daran, er wollte, dass Jesus genauso ist wie wir, wie mit Ruhe ist. Er wurde versucht wie wir, er lebte wie wir, aber ohne Sünde. Genau, und das wird auch von Anfang an als Mensch gut, dass Gott ihn auch nicht als erwachsenen Mann schon hinstellt. Gott hätte hier kein Problem gehabt, plötzlich zack, der kommt vom Himmel, steht da als 30-jähriger Mann, jetzt sieht er seine Predigt an. Wie so die ganzen 30 Jahre vorher, wo er sich nicht tut. Oder sowas Außerirdisches hier landet, nicht? Oder sowas, wie sein UFO aussteigt und sagt, hallo, hier bin ich, und jetzt erzähle ich euch mal, wie das ist mit Gott. Und nein, das tut er nicht, sondern er macht ihn ganz als Mensch, gerade deshalb, damit wir uns mit ihm identifizieren können. Denn sonst könnten wir immer sagen, ja, wir ohne Sünde, ja, das ist doch ganz klar, der steht ja sowieso nur mit dem Wolf über der Erde. Nein, der wächst genauso aus. Er muss genauso lernen, seinen Eltern gehorsam zu sein. Er muss genauso lernen, jedes mühsamen Beruf zu erlernen, mit den Menschen umzugehen. Und die Jünger wussten das, die wussten in seiner Umgebung, die kannten das, die kannten seine Familie damals. Die wissen nicht, er sagt, hier ist deine Mutter, hier ist deine Geschichte, die kannten das. Und das ist ja aus Schmerzen, die kannten das. Und dann wussten sie genau, wie sie sich vorher verhalten. Jesus lebte erst einmal wie wir. Gott dieses Menschsein ernst nimmt und deshalb auch in die ganze Phase der Kindheit durchzulösen. Was?
Kann man nicht genau sagen. Ja. Ja.
Einige Juden hatten diese Auffassung, wir haben allerdings auch schon gelesen, aus dem Jesaja, dass der dort vorhergesagt wird, der Messias wird als kleines Kind geboren. Er wird zum Beispiel, er wird von einer Jungfrau geboren. Wir haben das nicht gelesen, genau. Und so müssen wir sehen, es gibt verschiedene Vorstellungen. Es werden auch die Piloten gedacht haben, wenn, dann wird er auch als schon König im Königshaus in Jerusalem. Das war auch eine Vorstellung. Und dem, wenn es Jesus dir entgegen sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also ich bin jetzt nicht weltlich erzählt in dem Sinne, sondern ich bin das erste Mal, das Spiel ist der Haft, ne? Oder sich mir da an Diana oder so ein Reich in dir, wo man sagt, König der Welt, ne? Nicht nur ein Königreich auf der Erde. Das gab es in diesem Vorstellung, aber das war eher eine Missinterpretation.
Ja. Dann sind wir weiter, und zwar, sie windelten in Wickel, legen in eine Krippe, in dem Raum der Herberge war. Diese Herberge ist nicht zu vergleichen mit Gasthof, Hotel oder so etwas, was wir heute haben, sondern Herberge konnte damals einfach ein Unterstand sein. Herberge konnte auch heißen, ein Privathaushalt. Es gab im Privathaushalt keinen Platz mehr. Und die normalen Reisenden in Israel, die sind nicht ins Hotel gegangen, sondern sie wurden privat aufgenommen, weil es im Alten Testament eine Pflicht gab, Reisende aufzunehmen. Das sehen wir im Alten Testament ganz häufig. Die reisen umher, irgendwo übernachten sie, nicht im Hotel, sondern die klopfen an die Tür. Und Gastfreundschaft war damals eine von Gott verordnete Pflicht. Und deshalb heißt das hier auch, es gab in den Privathäusern keine Unterkunft. Herberge bedeutet, die Häuser waren alle voll. Wohl dran liegt es, das kennen wir alle aus der Weihnachtsgeschichte, sehr wahrscheinlich, dass viele nach Bethlehem gezogen sind, die nicht von daher kamen und jetzt überall übernachten wollten, sonst wären sie in einem anderen Punkt auch nach der Saison gekommen, dann hätten sie auch dort bei diesem Privathaus übernachten können. Und deshalb auch das Angebot, dass sie im Stall übernachten, auch von einem Privathaushalt. Ja, ja, klar. Richtig, genau. Zumindest alle, die daher stammen, nicht? Aus Bethlehem, dass die dahin gekommen sind. Ja. Und deshalb dann, weil sie jetzt, was weiß ich, weil sie langsamer waren wegen der Schwangerschaft oder weil sie jetzt zu spät aufgebrochen sind oder was weiß ich, und das relativ spät kam, und dann alle Privathäuser belegt waren. Und Hotels gab es damals in Bethlehem so wahrscheinlich gar nicht. Also das war in Israel vollkommen ungewöhnlich, sowas zu haben. Es gab so Karawasereien, also solche Stützpunkte, wo die Karawanen halt gemacht haben. Aber das war auch nicht ein Hotel in dem Sinne. Und da gab es den tollen Brunnen, da konnten die Kamele gespenst werden, da konnte man die irgendwo in die Ecke legen, das gab es schon, allerdings auch nicht in jedem Ort. Aber die scheinbar, wenn es wieder gab, das kann ich genau wissen, dann war die auch schon voll. Und dann kommt diese Sache mit der Krippe. Es wird uns ja in Matthäus noch ausführlicher berichtet, wie das nun gewesen war mit dem Stall, den sie dort finden. Der Stall war wahrscheinlich nicht, wie bei den meisten Darstellungen, die wir kennen, so aus Holz gemacht. Eventuell möglich, aber wahrscheinlich nicht. Es gibt viele Auslöser, die dorthin deuten, wahrscheinlich war das eine Höhle. Das liegt einfach daran, weil wir mal ein bisschen umgeben gewesen sind. Das ist eine natürliche Höhle. Und in die konnte man eben die Schafe reintreiben, konnte schon vorher machen, und dann hat es dann Schafe sicher und auch nicht sicher. Und da braucht man nicht viel bauen. Also warum bauen, wenn man das auch umsonst hat in der Natur? Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es ein Stall ist, einfach gemeint, man hat da eine Höhle etwas hergerichtet, das ist viel, und da sind sie hineingegangen. Und in Israel ist ja meistens nicht so kalt, das konnte man auch nicht mehr sich ausreiten und macht. Möglicherweise, wissen wir das ganz genau, daraus deutet möglicherweise das Feuer, was die Leute angezündet haben dabei. Ich glaube, ein bisschen in die Rede drin, wirklich, ne?
Feuer. Naja. Hüteten des Nachts ihre Herden, der führt es mal zu ihnen und so weiter. Egal. Jedenfalls, es gibt Deutungen darauf, die das auf den Winter legen. Das ist ja auch unser Datum, was wir feiern zum 24. Dezember. Es gibt viele Zeugnisse der Kirche, die auch sagen, dass es wahrscheinlich im Herbst der Winter gewesen ist. Keine hundertprozentige Sicherheit. Auf jeden Fall, dass wir wissen, sie ziehen sich zurück in den Stall, möglicherweise in die Höhle. Dort bekommen sie das Kind. Krippe, eben einfach, das kennen wir auch, dass wir nicht für die Kinder gedacht haben, sondern ich glaube, die Kuh ist aus Fest. Da bin ich dran gewesen.
Diese Ochs und Esel, die sind später dazu erfunden worden. Allerdings sind die auch, ich muss die Stelle üben, ich glaube, Jesaja 7 oder 9 oder so, da steht nämlich, der Ochs und der Esel kennen ihren Herrn, aber ihr kennt euren Herrn nicht. Und das hat man dann hinterher übernommen, hat gesagt, ja, diejenigen, die Jesus Kinder sind, die erkennen ihn, aber die anderen erkennen ihn nicht, denn Ochs und Esel wurden dann später, der Kirche als Symbole für Juden und Heiden. Und dann ist gesagt, die beiden erkennen als Völker nicht ihren Namen, wie sie Jesus hat,
das was wir auch am Anfang des Winterbriefs lesen, die Weisheit der Welt ist Torheit, die Torheit in der Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott und das, was in Jesus gekommen ist, für die Menschen Torheit. Also die Griechen eine Torheit, die Juden und Ärger nicht in Deutschland. Das ist der Hintergrund. Und daher kommt auch zum Esel. Das ist zwar eigentlich in der Weihnachtsgeschichte nicht hier enthalten, aber sind Symbole. Symbole von Israel und Symbole für die Heiden, die beide Jesus nicht anerkennen.
Also ursprünglich nicht, also als Völker nicht. Einzelne tun das natürlich schon. Aus den Heiden kommen dann ja die Könige, die Geisen, und von den Juden kommen die Jörg. Ja. Also das sind Symbole. Symbole für Israel, Symbole für die griechischen also Heiden.
Ja, es waren die Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Sie bewachten die Herden in der Nacht und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sie sehr.
Ja, du hast hier schon einen roten Pulli an, ja, ne? Also, ja, ja, ja.
Ich dachte, das wäre das Prinzip ja immer so. Nein. Ist so gut. Kein Problem. Ja, dann machen wir eine Pause.
Wir sind bei den Hirten auf dem Feld. Die Hirten waren in derselben Gegend auf dem Feld und bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr.
Also, wir haben schon darauf hingewiesen, wir sind in der Nacht auf dem Feld, wir sind hier nicht in irgendeinem Haus, in einem Stall, weil es eben in Israel selbst im Winter meistens nicht so kalt ist, dass man es unbedingt machen muss. Wir müssen aber auch die Herde 8 haben. Scheint, dass sie auch noch relativ wach oder zumindest ansteckt, glaube ich, die Herdenstelle hier in der Nacht. Aber Hirten, habe ich ja schon einiges gesagt, Hirten reisen eigentlich als niedrige soziale Schicht. Sobald es auffällt, gerade bei Lukas, haben sie nicht dieses Image. Sie sind nicht die größten Schlechten. Woran liegt es? Haben wir nicht vorher gerade gelesen, Gott wird, wenn er den Messias sendet, die Verhältnisse auf der Umkehrer. Plötzlich sind die oben sind unten und die unten sind oben. Und genau das findet hier auch statt. Das ist allerdings häufig so, dass da eben die einfachen Leute als Vorbild genommen werden. Die arme Witwe, die wissen schon, oder die Witwe, die ihr Schärflein gibt. Oder der Lazarus, der arm als Bettler da liegt. Oder eben die Leute, die von Gott berufen werden, die irgendwo einfach nicht sicher sind. Und dann merken wir, bei Lukas, es dreht sich ja gerade um, dass das wichtig ist in der Welt, das nicht unbedingt wichtig bei Gott, sondern wie sie erkennen, dass sie vor Gott nicht sind. Die sind und die können wir gebrauchen. Und das ist im Grunde genommen auch das, was Gott allein uns verlangt. Wenn wir umkehren, dann müssen wir erstmal einsehen, ich kann vor Gott nicht, ich kann nicht leisten, ich bin geschlechtlich, völlig zu sein. Und das ist ja das, was wir hier in Bekehrung nennen. Sündenerkenntnis geht dem voraus, die Erkenntnis, dass ich Hilfe brauche. Ein Mensch, der immer meint, ich habe alles selbst in der Hand, man versteht ja gar nicht, warum er was braucht. Vielleicht um das Leben noch ein bisschen besser zu steigern. Nein, dafür will Jesus nicht da sein. Sondern Jesus will da sein, das Leben zu erneuern, gerade bei denen, die merken, dass sie Hilfe brauchen. Und deshalb häufig die Zuwendung in den Evangelien von Jesus zu den einfachen Menschen. Er redet ja auch mit Königen, denkt er nicht Herod, der da gefangen wird. Also er merkt sofort, der Herod ist ja ein, dass er den Messias braucht. Der Herr Rundes, wir werden das später noch lesen, wenn er dazu kommt, dann gelöst dann wieder die Sache, der sagt, mach mal ein Kunststück, ne? Ach, jetzt habe ich mich freut, jetzt kriege ich mich endlich mal auf, zeig mal, was du kannst. Lesen wir, der war als Kommissar, der hatte endlich sich gefreut, mal Jesus kennenzulernen, weil er einfach eine Berühmtheit war. Aber umzukehren, oder Jesus anzubeten, weit entfernt davon. Und das merken wir schon bei den Oberhäuptern noch der geistlichen Bereiche. Das heißt, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Synodium, die sind gar nicht so interessiert, Jesus einfach zu sprechen. Jesus versucht immer dafür einzugehen in die Gespräche. Wir werden es sehen. Das fängt an bei der Heilung des Lahmen, den ich dachte, lassen darf. Er spricht mit ihnen, versucht zu überzeugen, ihn zu lieben. Aber die wollen das gar nicht. Aber die einfachen, armen Menschen sind ja bereit, weil sie merken, sie brauchen Gott. Und deshalb wendet er sich ihnen jetzt zu.
Ja. Genau. Richtig. Wobei das, was Jesus dadurch meint, ist ja eigentlich ein bisschen polemisch, wie der will ja sagen, eigentlich seid ihr alle krank, nur ihr meint, ihr seid gesund. Also erst zu den Kranken gekommen, dann sind wir übertragen, gesünden wir. Eigentlich haben wir alle Sünde, nur es gibt manche, die so selbst sprechen, weil ich bin doch gesund, ich brauche das doch nicht. Aber Jesus sagt dann ja, du hast aber ein Kriegsgefühl, das merkst du vielleicht noch nicht, aber das ist klar. Und dann sagt er, ich bin gesund, also gehe ich da nicht hin. Aber nur derjenige, der einsieht, dass er eine Krankheit hat, der geht dann auch zum Arzt.
Und das ist
ist das, was Jesus anspricht. Denn natürlich braucht der Herodes genauso die Umkehr wie die Hirten auf dem Feld. Nur die Hirten auf dem Feld wissen das. Zum Teil durch die Gesellschaft, die sie fertig macht. Wissen sie, dass sie schlecht sind? Die spielen sich nicht vor. Sie wissen auch, dass wir mal über ein Dorf trinken, dass sie mal eine Schlägerei machen, wissen sie. Und die sind bereit, das umzukehren. Und der Herodes, der sich selbst vorkommt, und die Pharisäer, die sind auch krank. Die wissen es nicht. Die wollen es nicht.
Ja. Also der Engel des Herrn wird normalerweise gebraucht für entweder bestimmte namentlich bekannte Engel oder für einen bestimmten persönlichen Boten oder Adjutanten Gottes, könnte man sagen, im Alten Testament wird das häufig über selbst gebraucht. Man ist manchmal verwirrend. Das könnt ihr lesen, als Mose die Begegnung mit Gott im Dornbusch hat. Das sieht nämlich zuerst. In dem Dornbusch war ein Engel, das ist der Engel des Herrn zu sehen auch. Und dann steht, und Gott sprach durch den Dornbusch.
Also da wird erstmal gesagt, das ist der Engel und plötzlich spricht Gott. Und da wird im Rückschluss hier, hier ist es Gott selbst, der möglicherweise in der Gestalt eines Engels den Menschen begegnet. Und das wäre eine Möglichkeit. An manchen Stellen sagen Ausleger auch, es ist der Engel des Herrn, weil es ein spezifischer ist, im Alten Testament ist Jesus Christus. Nur hier kann es nicht Jesus Christus sein, weil der liegt ja in der Wiege. Ich meine, er kann schon wieder Gott, aber ich glaube es nicht. Wir lesen auch bei Maria, erscheint dann der Engel des Herrn und hinterher kommt jetzt zu als Gabriel. Also meistens der Engel des Herrn, das heißt, es ist nicht irgendein anonymer Bote, sondern es ist ein besonders von Gott ausgestatteter, bevollmächtigter Sprecher, um seine Worte weiterzugeben. Das heißt, der Engel des Herrn. Meinst du vom Griechischen, ja? Das ist nicht ganz eindeutig zu sagen. Also, das mit den Artikeln ist das im Griechischen schwierige Sache, weil wenn da kein bestimmter Artikel steht, also kein der, die, das, heißt das im Griechischen nicht, dass man da nicht einen übersetzen muss. Weil im Griechischen ist es so, dass eben, wenn kein unbestimmter Artikel da steht, dann muss man in vielen Fällen trotzdem in einem bestimmten übersetzen, das ist in der Grammatik zusammen. Das ist genau dasselbe, wie am Anfang war das Wort war bei Gott, das heißt, die Kultur sollte ich gebrauchen. Da steht auch kein bestimmter Artikel, aber grammatikalisch ist das so, dass man an den meisten Stellen, auch das klassische Griechische, das mit einem bestimmten Artikel übersetzt, und wenn man es unbestimmt haben will, dann nimmt man auch als unbestimmten Artikel, wie eben, ein oder so, also einer. Also von daher, wenn der da fehlt, dann heißt das nicht unbedingt, dass man ihn weglassen sollte in der Übersetzung.
Ja. Ja, durchaus. Rein theoretisch ja, wobei der Michael meistens in der Bibel, wo er genannt wird, nicht die Funktion eines Boten übernimmt, sondern er ist mehr derjenige, der die Herrschaft Gottes ausruft oder der gegen Dämonen oder Teufel kämpft. Also es wäre der kämpferische, der Gabriel ist stärker der, der die Botenaufgabe da hat.
Ja, wenn man, ich weiß nicht, ob es da auch Ministerien gibt, ne? Der eine für das, der andere für das, das wissen wir nicht, wie es im Himmelreich aussieht, aber zumindest da, wo sie erwähnt werden, haben sie stärker diese Funktion. Theoretisch könnte es sein, wir wissen es nicht, aber es ist Spekulation. Es könnte Michael sein, es könnte Gabriel sein, wäre möglich. Das, was wir hieraus ziehen können, ist sicherlich mit dem Engel, mit dem Ein-Engel oder dem Wir-Engel, ja, aber müssen wir mal sehen, was steht denn da hier genau? Mhm. Ja. Ja, also eben das ist, eben mit dem der steht ja in Klammern auch dazu, weil der Normalfall im Griechischen ist, dass man hier ein der dazu setzt. Zusätzlich wird das Ganze untermauert, weil eben das mit dem Begriff dabei steht, sagen mit dem Attribut dabei steht, Kyrios, also des Herrn. Und hier muss man ein der setzen. Also im Minimum könnte man sagen, ein Engel des Herrn. Was aber auch bedeutet, dass ein Engel war und ein besonderer, scheinbar, wenn er als qualifiziert wird. Weil sonst könnte man sagen, ein Engel. Das würde ja genügen, wir müssen auch besser sein. Aber hier scheint es zu sagen, eine persönliche Abordnung des Herrn zu sein. Weil sonst könnte er sagen, alle Engel kommen von Gott. Aber nein, hier wird besonders herausgestellt, ein Engel des Herrn. Also das heißt, es scheint schon ein besonderer zu sein, nur die beiden Varianten besteht. Entweder, was weniger wahrscheinlich ist, einer oder der. Aber bei solchen Konstruktionen benutzt man normalerweise einen bestimmten Artikel.
Ja, das genau das geht im selben Satz auch noch weiter. Da steht und Herrlichkeit, da steht auch wieder kein Artikel. Wenn wir das im Deutschen übersetzen, so kann man das gar nicht übersetzen, das geht eigentlich gar nicht. Und Herrlichkeit Herrn umleuchtete sie. Da würde man sagen, das ist grammatikalisch unsinnig. Im Griechischen geht das, aber wir wissen, hier muss man einsetzen, die Herrlichkeit, das geht gar nicht. Eine Herrlichkeit wäre auch unsinnig.
Und dann, deshalb muss man auch, also wir merken, das ist einfach nicht in der Grammatik. Griechische Grammatik ist anders als heute.
Gut. Dann haben wir jetzt weiter beleuchtet es wie, wir müssen uns also vorstellen, irgendwie können diese Menschen etwas von der Herrlichkeit Gottes wahrnehmen, ob das nun ein besonders starkes Licht war, ob sie die Gegenwart Gottes in besonderer Weise spürten, ob das alles zusammengekommen ist, das wissen wir nicht hundertprozentig. Der Engel spricht jetzt und danach kommt die Menge der himmlischen Herrscher. Also er kommt einer der Boten, aber der taucht nicht in der Form eines normalen Menschen auf. Deshalb wird gesagt, Engel des Herrn und die Herrlichkeit des Herrn. Also das ist ja schon irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches, was dort passiert. Und dann der Engel spricht zu ihm, fürchtet euch nicht. Also erstmal noch vielleicht die große, sie fürchteten sich sehr. Manchmal wird immer erwähnt, sie fürchteten sich. Hier scheint es, wie er gesagt wird, sehr. Diese Furcht scheint es nicht die Gottesfurcht zu sein, sondern sie haben wirklich Angst. Das ist bei ihnen das. Warum haben sie Angst? Nun, einmal können wir sicherlich nachvollziehen, wir sind draußen irgendwo in der Einsamkeit, machen da unsere Nachtwanderung und plötzlich erscheint da jemand, der rechnet gar nicht damit, wir kennen die Umgebung, vielleicht, wahrscheinlich in die Hänge der Herrlichkeit, es fängt an zu leuchten und da ist eine Person, die wir nicht kennen, sie sieht überirdisch aus, erst einmal Angst, wir wissen nicht, was da los ist. Vielleicht will der was von uns, werden wir jetzt umgebracht, angegriffen oder sonst irgendwas, wir wissen das nicht einzuordnen. Irritation, deshalb führt diese große Angst. Hier nicht die Ehrfurcht, das kommt später. Erstmal dieses wesentlich einzuordnen, dieses Unheimliche durch den Weg. Ja. Ja. Ja, wobei diese Formulierung ist eigentlich die korrektere nach dem Hebräischen. Nur, dass es uns ungewöhnlich ist, machen die meisten Übersetzer sagen, sie fürchten sich sehr. Das ist eigentlich die korrekte Bezeichnung, die man sich aus dem Hebräischen kennt. Und zwar, wenn man da eine Steigerung machen sollte, dann findet man das auch häufiger. Sie hungerten mit großem Hunger oder sowas. Das ist typisch. Also, man nimmt das Wort doppelt und wieder sich ausdrücken, wenn man steigen, das ist extrem. Das hängt aber einfach da mit, das hängt mit dem Denken, mit griechischen Denken zusammen, mit deutschen Denken. Wir haben einfach andere Vorstellungen auszudrücken. Wenn man eine Steigerung im Hebräischen ausdrücken will, dann nimmt man das. Jetzt sagst du natürlich, das ist ja griechisch geschrieben. Ja. Aber er gibt dir hier einen Wortlaut wieder, den der Engel in Hebräisch gesagt hat. Und benutzt deshalb auch das Fehlbitte im Hebräischen, wie es auch im Griechischen, wie es auch im Hebräischen kommt. Ich meine, ist der Gedankengang klar? Weil der Engel hat ja Hebräisch gesprochen, sonst hätten die Griechisch hätten die ja gar nicht verstanden, die einfachen Wörter. Und das ist jetzt überliefert worden, aber da er sein Buch ja in Griechisch geschrieben hat, musste er das, was er aus Hebräisch gewusst hat, in griechischen Worten wiedergeben. Und übernimmt dann dieses Fehlbitte. Also das ist ein typisches Stilmittel im Alten Testament. Genau. Ja. Es ist aber nicht der, es ist derselbe Wortstamm, es ist aber nicht dieselbe grammatikalische Form, die da erwähnt wird. Also es dürfte jedenfalls nicht sein. Das eine müsste nämlich ein Partizip sein und das andere müsste ein ja. Genau, das eine ist ein Partizip. Das eine ist ein Partizip, hier steht nicht, sie gerieten in Furcht, aber das ist ein Partizip, das ist also kein Substantiv. Und das hier ist dann das Substantiv. Ja. Genau, das wäre die korrekte Übersetzung eigentlich. Ja. Okay. Dann, also deshalb fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Wir merken wieder, Lukas ist sehr auf Freude. Was wollte ich jetzt nicht? So folgt der Freude im Neuen Testament, Philippi. Darum ist es Freude. Ja. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr darauf achtet, in Lukas erwähnt, kommt der Freude vor. Warum? Da, wo ich Gott begegne, da entsteht Freude. Weil ich plötzlich merke, Gott liebt mich, Gott ist nicht derjenige, der drückt, weil ich merke, Gott vergibt mir, verändert mein Leben und so ist es mir auch bei den Wirken. Erstmal die Beruhigung, fürchtet euch nicht. Und dann kommt die große Freude wieder der Gegensatz dazu. Denn ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Hier wird ja nicht gesagt, dass wirklich alle umkehren, sondern hier ist nur gesagt, das ist für alle gedacht. Also auch das Angebot, wie es gilt für alle, eben mit dieser Freude. Denn euch ist heute der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Hier wird jetzt das mehrere Titel Jesu mit eingesetzt, mit Retter, woher. Da habe ich Ihnen gesagt, dass auf das Geistliche, die geistliche Errettung benimmt. Dann haben wir hier Christus. Christus ist ja der Messias, Hebräisch, das heißt der Gesalbte. Gesalbt wurden im Alten Testament die Könige und die Propheten. Das heißt, hier wird die Funktion Jesu als von Gott
eingesetzter Führer betont. Also einmal wird gesagt, er ist der Retter, er ist für deine Sünden zuständig. Dann, er ist der Christus, der Messias, er ist von Gott gesalbt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, er ist ein Führer, eingesetzt von Gott. Und er ist der Herr. Herr heißt ja die weltliche Qualität als unumschränkter Herrscher. Kyrios hatte sich beispielsweise der römische Kaiser nennen lassen. Kyrios, das war auch der Punkt, warum viele Christen sich verfolgen lassen. In Christen vom römischen Reich. Da wurde nämlich gesagt, ihr müsst den Kaiser als Kyrios angehen. Was wollten sie nicht? Weil sie haben, Kyrios ist nur einer, damit Jesus Christus. Er ist der absolute Herrscher. Der Kaiser ist zwar Kaiser, aber er hat nicht diesen Titel. Also wenn wir jetzt vom Herrn lesen, müssen wir immer sehr stark abstrahieren. Das könnt ihr auch in der Wörterbuch mal nachlesen, wenn ihr wollt. Herr meint eben nicht wie Herr Müller, Herr Bayer oder so etwas, sondern Herr meint hier unumschränkter Herrscher.
Also er ist jetzt Erlöser, also geistlich, er ist von Gott gesandt und er ist auch weltlicher Herrscher in Vollmacht. Das ist das, was jetzt gesagt wird, dass der Jesus ist.
Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Also, jetzt könnten wir sagen, das ist alles nur gesponnen. Zeichen soll sein. Normalerweise hatten auch damals die Juden ihre Kinder nicht in irgendwelche Futterkrippen reingelegt. Aber dass sie das jetzt befinden, das soll für sie jetzt Erkennungszeichen sein, dass sie merken, das ist das Kind, auf das wir, zu dem wir kommen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heere, sie lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott